bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht, quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Du hast so einen nassen Helm auf.
Ich sag mal, wie es ist. Ich hatte eigentlich auf meiner Bingo-Karte für 2025 nicht noch eine Aufnahme eines Podcasts drauf geschrieben gehabt, gewollt. Aber diese drei wunderbaren Herren haben mich quasi dazu überredet, genötigt und überzeugt davon, dass es sinnvoll ist, dass wir uns nochmal treffen. Und ich sage auch ganz ehrlich, es ist ein bisschen immer wie meine kleine Therapiestunde. Denn ihr müsst euch vorstellen, wir waren um 20 Uhr zum Podcast aufnehmen verabredet. Jetzt ist es 21.15 Uhr. 20 Minuten davon habe ich selber verzockt, weil ich zu spät gekommen bin, weil ich quasi im Winterschlaf stecke und das mein Time-Management noch schlechter ist als sonst. Aber ich bin glücklich, hier zu sein. Mein Name ist Nico Becksmann, das ist Schöner Neue Fußball. Und Tommy, es ist ja Winterpause. So, wie fühlt sich das für dich gerade an? Ist das gut, mal nicht über die Hertha nachdenken zu müssen? Oder wie viele Tickets habt ihr schon verkauft?
Ja, also ich denke ja viel über die Hertha nach. Und ich habe vor allem seit langer Zeit mal wieder sehr genießen können, dass es den, früher hieß das ja Boxing Day oder so, wie hieß das? Ja, Premier League, ne? Also,
so und jetzt immer noch heißt das auch aber,
haben sie jetzt auch kaputt gemacht. The Festive Games oder irgendwie sowas, so völlig dumm. Und da habe ich schön Premier League geguckt ein bisschen, das hat mir gut gefallen.
Weißt du, warum sie es so nennen? Weil es nicht mehr The Boxing Day ist, der war am 26. alle Spiele auf einmal, haben sie aber kaputt gemacht und nur noch ein Spiel draus gemacht und deswegen ist es
alles an den Feiertagen machen sie danach. Kaputt.
Ja.
Alles machen
sie kaputt. Kai, das ist nämlich die Frage an dich, mein Lieber. So, ist der Fußball im Arsch? Oder wie fühlt es sich an, retrospektiv 2025? Was ist dein Fazit?
Ich mag deinen Drive, dass du hier so viel Hass reinbringst, Nico. Das finde ich gut. So zum Jahresende, also das trifft, glaube ich, alle unsere Gemüter. Nee, jetzt geht's los. 26 wird doch ein Spitzenjahr. Und wir sind ja auch schon im ersten Turnier.
Können wir uns mal über Ticketing unterhalten, weil der Wettmeister, ich erzähle euch gleich eine Geschichte dazu, mache ich gleich. Denn wir
ist
machen
das nicht
heute.
Ja, langweilig über Ticketing. Ja. Ey, ja, ist teuer.
Ja, genau.
Sehr teuer.
150 Millionen Anfragen für Tickets gab es laut FIFA. Ich weiß nicht, ob die bei der FIFA schon mal irgendwas von Bots gehört haben. Weiß ich nicht, Digga. Aber Konstantin, da du ja alles kommentierst außerhalb
nicht,
von Fußball.
Das klingt so nach Monte. Also, weiß ich nicht.
Das war ein Zitat. Das war ein Meme-Zitat. Junge. Was ist hier in der Runde eigentlich?
Weiß
Konstantin,
ich nicht,
zurück zu dir. Was hast du in der Winterpause bisher kommentiert?
National Football League natürlich. NFL geht ja einfach straight up weiter. Ne? Da wird am 25. gespielt, am 27., weißt du, auch Samstagabend. Da habe ich meine Freude. Dann morgen Spengler Cup in Davos. Also wir nehmen am 29. auf. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, wann wir die Folge rausbringen überhaupt. Wir haben eventuell die vierte Wand hier schon durchbrochen und bringen die Folge erst am 1. Januar raus. Also eventuell guten Rutsch schon mal.
Du musst am 31.12. um 18 Uhr kommen.
Da bin ich schon in Kreuzberg im Spindler und schieb mir das zweite Steak rein. Shoutout an alle Kreuzberger. Haltet durch, Leute. Haltet durch jetzt zu Silvester.
Nee, ansonsten Shoutout an alle Kreuzberger. Ich glaube, kein Kreuzberger würde jemals ins Spindler gehen.
Das kann sein, ja. Ich habe Gäste da, die Berlin besuchen. Sind ein bisschen truff.
Und was macht er dann noch? Brandenburger Tor?
Nee, machen wir nicht.
Ein bisschen was Flippiges.
Neukölln.
Oder Potsdamer Platz.
Eine Spree-Rundfahrt.
Nee, die sind noch keine 45 wie du, Kai. Nee, also ansonsten, Sport läuft ja weiter, ist ja eigentlich witzig. Ne? Die Bundesliga-Winterpause ist gefühlt das Einzige, was es gibt, wo mal ein Break stattfindet. Ansonsten irgendwie Wintersport, klar läuft der, dann NFL und Eishockey, Darts, ist ja auch mittlerweile ein Ding für alle. Insofern, ja, es läuft einfach irgendwie so weiter. Es gibt eigentlich keine Pause, Nico. Hast du mal eine Pause gemacht? Wie ist deine Winterpause so?
Ja, ich habe eine richtige Pause gemacht, das sieht man auch. Das erste Mal machen wir heute mal ein bisschen mit Video und ich bin der Typ, der quasi seit ungefähr drei Wochen seinen Bart Pause verordnet hat, damit ich den mal quasi, ich mache quasi Rehab für meinen Bart, dann ab und zu mal hier so ein bisschen verschnitten und so, damit das wieder alles gerade wird. Deswegen wuchere ich hier so Und ausgerechnet heute gibt es Kamera. Wir machen heute eine Folge, die wird so launisch, wie ich gerade bin. Wir wollen natürlich über die Winterpause sprechen. Wir haben gedacht, es gibt ein paar fixe Themen, an denen wir uns festhalten können, irgendwas Großes. Aber die einzige Konstante, die wir wirklich haben, sind die mittel- bis überdurchschnittlichen Quizze von Kai Rippe. Und damit ja. Fangen wir an, Kai. Leg mal los.
Heute wird es maximal mittelmäßig, also mit Tendenz nach unten. Aber also wir haben ja noch ein Thema im Hinterkopf, was wir nachher spielen wollen. Und dafür dachte ich, ist so ein kleines Entree auf Quizbasis genau das Richtige für uns. Und deshalb würde ich euch gerne mal fragen, wer glaubt ihr, sind denn die 5 Afrikaner mit den meisten Einsätzen in der Bundesliga? Und ich gebe euch gleich eine kleine Hilfestellung. Ganz ohne ist glaube ich, ein bisschen schwierig, aber ihr kennt sie auf jeden Fall alle. Ich wollte trotzdem vorab nur mal einmal kurz abfragen, hat einer von euch schon ohne Hilfestellung einen Guess, den er machen möchte?
Aktiv also oder all-time?
All-time. Also die meisten Bundesligaspiele Stand heute. Erste Liga.
Sané. Und der Alte.
Also ist falsch. Du bist Sulaimann von Wattenscheid.
Ja.
Sag mal, jeder kann gerne mal einmal tippen.
Wie ist das,
also,
wie ist
dann
das
gehen
mit
wir rein.
Otto Addo?
Nein.
Ja, der hat viele Verletzungen gehabt. Sandy Olise hat auch nicht so lange in der Bundesliga gespielt. Gib mir noch einen.
Dann mache ich ja. Okocha aber auf jeden Fall.
Tete Okocha habe ich auch gedacht, aber der hat auch nicht so lange gespielt. Das ist das Problem. Wir müssen auf irgendwelche
Pablo Thiam.
Sammy Kufo.
Platz 1. Pablo Thiam. Sehr gut, Tommy.
Stark.
Also,
und Sammy Kufo?
Auch nicht.
Was?
Ja, nur 175 Games. Die alte Nürnberg-Legende.
Nur.
Genau. Also ich kann ja nur mal kurz einordnen. Pablo Thiam, sehr gut, Tommy, mit 311 Bundesligaspielen, Rekordhalter, kommt aus Guinea. Und dann Platz 2 hat 292 Spiele, Platz 3 253, Platz 4 228, Platz 5 225. Es sind ein paar Spieler aus den 90s und Early 2000er dabei, aber keiner und einer, der noch aktiv spielt.
Moment, aber,
ihr kennt
aber Afrika
alle.
Ist ja dann auch Marokko,
ja,
Tunesien und so.
Ja, ja.
Die Rückfrage ist,
das ist,
wow,
ist
nee,
Sean Dundee.
Das ist
also, was mit Sean Dundee? Ich möchte gerne einloggen. Oh nee, was ist mit Mohamed Zidane?
Also es ist alles falsch. Also ohne Hilfestellung wird das hier nichts. Also Platz 1 habt ihr, Platz 2 ist der einzige von denen, der noch spielt. Also der junge Mann begann 1995 seine Karriere beim FC Teutonia Ottensen und über 893 Pauli und den HSV hat er dann weitere Stationen Nürnberg, Mainz, Schalke, Stoke, PSG, FC Bayern, New York.
Choupo-Moting.
So, sehr gut.
Wo spielt denn der noch?
Der spielt bei New York.
Also man muss sagen, Choupo-Moting muss den besten Berater aller Zeiten gehabt haben,
ja.
Weil der ja immer auch ablösefrei, das ist ja der Fun-Fact an Choupo-Moting, für den wurde noch kein Cent Ablöse gezahlt. Wie wir alle wissen, was
der
das bedeutet,
gemacht.
Das ist immer ein großer Koffer voller Geld, den du bekommst. Das sogenannte Handgeld. Das heißt, der wird, glaube ich, mehr Handgeld verdient haben als Gehalt.
Warum hast du das gerade erklärt, wie so ein Lehrer? Das sogenannte Handgeld, liebe Kinder.
Ja, weil wir. Ja,
aber man
weil
muss
auch
bei Choupo-Moting mal noch ein was einwerfen. Ich meine, da war PSG, die hatten dann Neymar, die hatten Mbappé, die hatten wahrscheinlich damals Di Maria oder Messi noch nicht. Tuchel ist Trainer und Choupo-Moting hat trotzdem seine Einsätze erhalten als Linksaußen. Fair enough, ne? Also ich meine, der Mann hat einfach was geleistet in seinem Leben.
Und der Kollege hat ja so mit dem Handgeld, das er sich in 20 Jahren Karriere zusammengesammelt hat, jetzt eine schöne Zeit in New York und spielt da Fußball.
Ja, aber ich glaube, er soll irgendwie nicht mehr verlängert werden, habe ich vor kurzem gelesen.
Aber nicht nur guter Berater, sondern ehrlicherweise auch immer so von den Orten her alles richtig gemacht, wo er gezeigt hat.
Komm, wir machen weiter.
Platz 3.
Platz 3, genau, der wird ein bisschen schwieriger. Wir gehen in die 90er rein. Ist übrigens jemand, der, jetzt kann ich schlecht zusammenzählen, aber der richtig viele Hütten gemacht hat in der Bundesliga. Kommt aus Togo, geboren 1970. Startete seine Bundesliga-Karriere bei Borussia Mönchengladbach 1990, 86 Spiele, 13 Hütten. Danach weiter MSV Duisburg, 95 Spiele, 26 Hütten.
Oh.
Borussia Dortmund.
Ibrahim
Salou. So.
Ja, Tanko.
Baschi Rusalu.
Ach so.
Baschi Rusalu.
Aber bei Tamko ja, war er nicht auch bei Duisburg noch runter? Egal.
Fuck. Ja, war auch, aber Nico hat es gesagt, Bashiro Salou. Also schon eine kleine Bundesliga-Legende, würde ich sagen. Wir gehen weiter auf Platz 4.
Jeboa.
Idrissou spielt Champions League auf PS3.
Ja, es gibt schon einige, wären lustig gewesen. So, wir starten, wir sind wieder in den 90ern, aber keine Angst, ihr kennt ihn alle. Also über die wunderbaren Traditionsvereine Al-Ahli und Xamax Neuchâtel startete dieser Ägypter seine Karriere bei Werder Bremen 1994.
Genau, Hani Ramsi.
Sehr gut. Hans Rahmer. Hans Rahmer, war der nicht auch der vierte Ausländer, der mal eingewechselt wurde, der dann
ja, von Rehagel bei Kaiserslautern. Von
König Otto irgendwas simulieren musste.
Nee, der wurde ausgewechselt mit seiner Verletzung.
Ich glaube, Bremen oder so hat er dann irgendwie simuliert. Ah, ich muss runter, ich habe Verletzung. Rehagel hat sich erzählt.
Ja, Hans Rahmer, der alte Pyramidenwächter, so wie er bei uns immer genannt wurde. Also guter Mann.
Tommy, sind das eigentlich Hertha-Becher bei dir da?
Natürlich. Aber so, kein Hint auf den afrikanischen Spieler. Wir hatten nur keine.
Nee, genau. Wir machen das Quiz jetzt noch Marcelinho. Der könnte ein bisschen schwieriger werden, aber ihr kennt ihn trotzdem auch alle. Also wir sind also erstmal aus Zaire, Kinshasa. Das müsste jetzt die Demokratische Republik Kongo sein. Hat dieser Spieler frühe Jahre schon Deutschland gespielt, richtig los ging es dann beim VfL Wolfsburg 2004 bis 2009, 48 Spiele, 4 Hütten, kurze Leihe zum MSV, dann ging es für 4 Jahre weiter zum SC Freiburg, wo dieser 129 Spiele, 12 Hütten, ich glaube, da war Kapitän bis zum Ende und dann ging es für 2 Jahre, wohin Nico? Zu Werder Bremen. 2013, 2015. 48 Spiele, ein Tor.
Sanogo? Nee, Sanogo war bei Kaiserslautern. Nee, Quatsch, vergiss es.
Und der hat nicht in 48 Spielen ein Tor geschossen?
Ja, Sturm, ich weiß nicht, aber ich habe jetzt gerade, weil Sanogo war auch, aber nee, Sanogo war bei Kaiserslautern, deshalb passt nicht.
War der nicht sogar auch, das müsste Robin Dutt gewesen sein, der hat den mitgebracht vom SCF, das ist jetzt allerdings, oder kam vielleicht ein Jahr später, aber das müsste so die Phase sein. Ich wollte übrigens mit euch ersten... Ja. Also der ist machbar, aber eher über die Kombo von Freiburg zu Werder.
Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber wenn du ihn jetzt sagst, weiß ich es.
Lass uns mal eine Sekunde überlegen. Also
ich kann mal gucken, ob ich euch noch einen Tipp geben nicht. Kann.
Wieso Tommy nicht? Ist schon raus, das ist kein härter Spieler. Also
Macchiadi.
Sehr gut. Sehr gut. Es ist Cedric Macchiadi.
Was macht der heute, Cedric Macchiadi?
Spielerberater.
Nachwuchstrainer bei Werder Bremen.
Ach, richtig, richtig. Sehr gut. Sehr gut.
Dein hast Verein du recht, übrigens, Kai.
Ja, dein Verein, Kai. Auf
Koulibaly an der Stelle, Cedric.
Ja. Nur vielleicht kurzer Ausblick auf das Spielchen, was ich erst machen wollte. Also die Aufstellung von legendären Partien Hertha gegen Werder. Ausstellungsraten.
Das bewahren wir uns
das
auch.
Das machen wir
super.
Beim nächsten Mal, aber das wird auch eine Herausforderung, muss ich selber sagen. Also wenn man so die Zehnerjahre anguckt, also da gab es ein paar geile Spiele, aber also der alter Schwede, Nico hat bei Werder echt Kacke gespielt in 2013 bis 2016.
Wie hieß der eine Außenverteidiger aus, war das Marokko oder Tunis? In Tunesien, glaube ich.
Abdenour.
Genau, der mal irgendwie kam, dann zwei Spiele gemacht hat, das ist der ominöseste Transfer aller Zeiten von Werder.
Naja, der war danach ja bei Monaco und ich glaube dann sogar bei Juve oder so. Also
nee, dann war es der
ja
nicht, dann war es ein anderer. Es gab mal so einen, den hat Werder geholt. Es müsste aus.
Gustavo Neri?
Es kann sein. Ja, doch, ich glaube.
Der ist Brasilianer.
Nee, Gustavo Neri, nee, es war ein anderer. Aber egal, das werden wir recherchieren, wenn er das macht. Christian Fiedler stand bestimmt auch mal im Tor.
Kleiner Fun-Fact, ich habe ja zu Hause Weihnachten gefeiert. Meine Frau hat eine WhatsApp bekommen von ihrem Cousin Kim. Ja, Kim ist ursprünglich aus Haiti und wurde adoptiert. Und den hat sie seit 20 Jahren nicht gesehen. Und der meinte, Kim Yegi, ja. Und der meinte, ich bin gerade in der Stadt, hast du ein paar Tipps? Und dann meinte sie, komm doch vorbei Heiligabend mit deinen Kids. Doch witzig, wir haben uns ewig nicht gesehen. Da kam der vorbei. Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten und der hat dann ganz lange, hat er mir dann erzählt, der hat bei Grasshopper Zürich gespielt, der war haitianischer Nationalspieler und hat in dieser Funktion selbst mal gegen Brasilien gespielt, gegen Dani Alves auf dem Flügel. Oh. Wahnsinn. Ja, da dachte ich, so ist ein okay. ganz geiler Flex eigentlich.
Habt ihr euch ausgetauscht über
ja,
eure...
Ja, wir haben uns ausgetauscht. Ja, genau,
wie ihr den so bespielt hättet,
genau,
den Dani.
Da habe ich ihm gesagt, so du, da hätte ich ein, zwei andere Taktiken gewählt an deiner Stelle, aber gut, ja, walk a mile in my boots, sagt genau. man ja so, ne? Ja. So viel, liebe Grüße, Kim, an der Stelle.
Kai, stark. Danke für dieses großartige Quiz, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Wahnsinn.
Ja, ihr habt euch gut geschlagen.
Ja, aber auch gute Idee, Kai, muss man sagen.
Sehr Werder-lastiges Quiz, aber es ist hier quasi die Überleitung zu einem der Themen, denn wir wollen heute über die Winterpause reden. Wir haben bewusst kein großes Thema rausgeholt und ich sage, wir sind der transparente Podcast für euch. Wir haben natürlich im Vorfeld verschiedene Themen durchgesprochen und es gibt ein sehr großes, das gerade unterwegs ist, das natürlich wie gemacht ist dafür, wenn du in so einem Format wie wir, wo es um den Fußball von verschiedenen Blickwinkeln geht, einmal darüber sprechen könntest. Das ist der Afrika Cup. Dann hat sich herausgestellt, nachdem Tommy, der das Thema vorgeschlagen hatte, aber 0,0 Ahnung vom Afrika Cup 2026 hat, dass wir dann ja immer uns darauf verlassen können, dass Konstantin ja Bescheid weiß und der kann uns dann ja quasi die nächsten 30 Minuten inhaltlich mit Fakten füllen. Konstantins Antwort: Ich habe noch nie eine Sekunde Afrika Cup geguckt, außerdem war da auf Eurosport eh viel besser. Kai, deswegen offen die Frage an dich, was würde dich im Moment am Afrika Cup am meisten faszinieren, wenn du die Zeit hättest, ihn zu gucken? Gibt es da irgendwas? Hat das noch irgendwas für dich?
Ja, doch. Die Spieler tatsächlich. Ich habe mich jetzt im Vorfeld auch erstmal informieren müssen, wo der überhaupt stattfindet, in Marokko. Aha.
So, ist ja auch Afrika, wie
Tommy
wir gelernt
ist,
haben.
Tommy ist aus Afrika. Du hast ja.
Also
seit
Marokko, das kann Konstantin sicherlich bestätigen, glaube ich, als professionellster Organisator der afrikanischen Stadien gelten, haben gute Stadien. Der Kicker ist jetzt auch bald da und hat auch die, sagen wir mal, die Presseprozesse gelobt. Das ist wohl alles deutlich professioneller als in einigen Ausgaben davor. Die Favoriten wurden mir heute genannt als Marokko und Senegal. So, gleichzeitig hat Nigeria mit Osimhen und hier Lokman, glaube ich, auch ein ganz gutes Team. Elfenbeinküste hat auch kein schlechtes Team. Ja, so, das ist so das Know-how, was ich vom
Das einzig Spannende ist ja eigentlich, wie die Elfenbeinküste sich schlägt, damit wir wissen, wie unser WM-Gegner
ist. Deutscher Gegner. Also das fand ich ganz interessant und ich finde tatsächlich, da ich dies Jahr in Marokko war und da generell ja auch schon echt eine große Fußballstimmung und Euphorie herrscht, gucke ich da schon ganz interessiert hin, wie die sich schlagen. Aktuell scheint es aber noch so zu sein, Konstantin, dass sie so ein bisschen an ihrer Bürde als Favorit straucheln, oder?
Ja, ich meine, ist natürlich der Heimdruck. Also ein paar Backgrounds habe ich schon. Ich habe nur einfach nicht die Spiele geschaut, weil das ist eben mittlerweile das große Problem bei vielen Turnieren, dass das irgendwie alles nicht mehr ganz so greifbar ist, wie es mal war. Wo man aufgewachsen ist, da war das alles noch ein bisschen greifbarer aus meiner Sicht. Sei es wie sei, natürlich gibt es ein paar große Stars. Das Osimhen genannt, der natürlich mittlerweile ja bei Galatasaray spielt. Mohamed Salah ist natürlich ein großer Star, weil die ganze Kontroverse bei Liverpool, aber auch er ist ja eigentlich die Liverpool-Legende
spielt der
schlechthin.
Spielt er noch bei
Liverpool? Aktuell schon. Das Transferfenster öffnet ja erst am 1. Januar und wir reden dann gleich mal ein paar interessante Transfers, weil ich sag mal so, Salah und Ebnu Talib ist ja ungefähr so eine Kragenweite. In jedem Fall, es gibt schon ein paar coole Spieler, ne? Das ist ja ganz klar, aber es gibt auch immer die verrückten Side-Stories beim Afrika Cup, den es ja seit den 50ern gibt und natürlich mittlerweile viel professioneller organisiert. Guinea sollte ja eigentlich, das haben vielleicht einige mitbekommen, der Gastgeber, der Ausrichter sein. Das Ganze wurde dann irgendwann beendet, frühzeitig, der ganze Prozess, weil man gemerkt hat, dass Guinea das nicht stemmen wird. Und dann ging es eben nach Marokko, die ein paar professionelle, moderne Stadien haben. Also ich habe auch ja mal eine längere Zeit in Marokko verbracht. Also Casablanca und so weiter, das sind schon gute Stadien, muss man sagen. Ist natürlich alles ein bisschen geordnet dort. Teams sind auch natürlich immer so ein bisschen Überraschungstüte, weil es gibt auch gerne mal einen Trainer, der vom Turnier rausgeschmissen wird. Und es gibt natürlich auch diverse Verbandspräsidenten, die einfach nur einen Vogel abschießen. Der krasseste Verbandspräsident im afrikanischen Kontinent ist eindeutig Samuel Eto'o. Das ist der Verbandspräsident von Kamerun. Wurde schon von
Spielen. Der Samuel Eto'o?
Ja. Ja, natürlich.
Also der bei Barca früher war.
Der bei Barca früher war. Der ist aber mittlerweile ja 44 und ist Verbandspräsident und wurde schon von Spielen verbannt, hat den Trainer schon vom Turnier mal rausgeschmissen. Dann gab es auch eine Kontroverse. Ich glaube, das Sportministerium hat den Trainer erst eingestellt, dann hat Eto'o ihn rausgeschmissen und dann hat das Sportministerium ihn erst nicht rausgeschmissen, da wollte der Trainer bleiben, es gab zwischenzeitlich zwei Kaderlisten, also alles ganz lustig da. Eto'o will eigentlich seinen Verband und in den Fußball in Kamerun modernisieren, was er auch macht, aber ist natürlich komplett crazy als Person. Insofern also auf Kamerun immer ein Auge werfen. Vincent Aboubakar ist nicht mehr mit dabei. Der hätte ja fast den Torrekord von Eto'o gebrochen. Da wurde dann Eto'o schon vorgeworfen. Er wird einfach nicht mehr nominiert, damit Eto'o weiter den Rekord hält als Nationaltorschütze Kameruns. Aber Aboubakar ist auch mittlerweile über den Zenit. Der spielt nämlich in Aserbaidschan.
Und wir kennen ihn nicht.
Kennst du dich? Vincent Aboubakar, ja, das ist, der war bei Beşiktaş noch vor einem Jahr, hat sich aber ist einfach nicht mehr zum Training gekommen. Ja, und ansonsten, was natürlich die Favoriten betrifft. Was die Favoriten betrifft, Algerien sollte noch genannt werden. Riyad Mahrez, bester Torschütze momentan mit 3 Treffern. Und die haben ja auch einen gewissen Berliner. Ibrahim Malsa, was natürlich auch eine interessante Sache ist, zum Abschluss, über das wir auch gerne sprechen können, über das Thema. Der Afrika-Cup auch ein bisschen geprägt, gerade wenn man in die Ligue 1 schaut, von vielen binationalen Spielern. Also in der Ligue 1 gibt es ja Teams, gerade so im unteren Tabellendrittel, da ist gefühlt jeder Franzose mit einer zweiten Nationalität, also Senegal zum Beispiel, Elfenbeinküste, Kamerun, wo auch immer. Und natürlich ist das auch so ein Thema, weil einfach es gibt viele mit so einem Background, binational, sind vielleicht ihre Eltern sind vielleicht nach Europa ausgewandert und immer wieder die Entscheidungen, spiele ich dann für Frankreich, spiele ich für Deutschland, spiele ich für wen auch immer oder spiele ich eben für mein eigentliches Mutter-Vaterland. Und insofern natürlich auch da, eine, wie soll man sagen, so ein bisschen so die Dualität des modernen Fußballers, weil Masa hätte natürlich auch easy für Deutschland spielen können. Der DFB hat da vielleicht einfach das Ganze ein bisschen verhunzt am Ende. Ist ja so eine Frage, die sich bei manchen Spielern stellt. Also das ist auch noch interessant, wenn man auf die Teams schaut, weil es gibt einfach viele, die haben so diesen binationalen Background und leben schon lange in Europa. Vielleicht an euch mal die Frage, was sind so eure Verknüpfungspunkte oder Anknüpfungspunkte mit dem Afrika-Cup? Habt ihr den früher zum Beispiel häufiger geschaut?
Das, was wir quasi bei dir als Einladung eben benutzt haben, ist das Gleiche, was für mich auch gilt. Ich habe eine riesengroße Freude immer am Afrika-Cup gehabt, schon in der Vergangenheit auch immer. Eben aufgrund der gewissen Absurditäten von, wo es ausgetragen wurde, über wie die Platzverhältnisse waren, unter denen gespielt wurde, über warum auf einmal in der 116. Minute der Nachspielzeit dann doch noch der Siegtreffer für die entscheidende Mannschaft gefallen ist, bis der Schiedsrichter es hingekriegt hat, über halt Absurditäten auf dem Platz. Ich hatte eine große Liebe für die kehlkopfhohe Grätsche, die regelmäßig angewandt wurde, wenn es ernst wurde. So, also dieser Cup hat über die Jahre sehr viel Fußballromantik in mir ausgelöst. Auch weil, und das hat ja, glaube ich, Kai auch schon gesagt, als er noch einfacher zu konsumieren war. Jetzt, vielleicht hängt es auch an der Zeit und an der Ruhe und so, finde ich es fast ein bisschen schade, dass das Turnier so an mir vorbeizieht. Obwohl es wahrscheinlich sportlich spannender denn je ist mit den ganzen Superstars, die da rumlaufen.
Wo kann man das denn gucken?
Bei Sport Digital, beziehungsweise über die dann bei DAZN. Also es läuft schon bei DAZN auf der Plattform. Aber es ist natürlich auch da so ein Thema, also jetzt ohne auf die krasse Meta-Ebene zu gehen, aber auch bei DAZN jetzt, zum Beispiel NFL läuft ja auch aktuell, dann läuft noch Darts, ne, und so weiter. Sind wir auf den großen Plattformen, wo viel Sport läuft. Da läuft einfach so viel gleichzeitig und so viel irgendwie parallel und man wird ja fast erschlagen mittlerweile von Content. Also ich habe es vorhin ja so ein bisschen bei uns im Chat suffisant nochmal erwähnt. Früher war es bei Eurosport. Da war es eben auch teilweise einfach so, dass irgendwie Eurosport eingeschalten, plötzlich lief der Afrika-Cup und du hast ihn einfach angeschaut. Also ohne jetzt gezielt zu suchen, aber du wurdest mehr hingeführt. Mittlerweile ist es eben, läuft also jetzt am Wochenende liefen die NFL-Spiele, Playoff entscheidend. Da klickst du vielleicht da drauf oder du bist ein Darts-Fan, klickst auf Darts und dann unten drunter kommt vielleicht der Afrika-Cup. Vielleicht klickst du drauf, aber du musst schon sehr, sehr gezielt mittlerweile auf sowas ausgerichtet sein und dann suchen. Ansonsten schaust du es vielleicht nicht einfach zufällig. Ne? Aber vielleicht sehe ich es auch so negativ, aber...
Weil du NFL sagst, ich wollte vorhin noch mal kurz, Nico, du hast eingeleitet so schön mit, was du nicht auf deiner Bingo-Karte hattest und ich wollte eigentlich noch, das wollte ich euch beim letzten Mal schon erzählen, habe ich glaube ich vergessen. Auf meiner Bingo-Karte war nicht, dass ich dieses Jahr 2025 nochmal Donald Trump Recht geben würde. Der nämlich gesagt hat, er hat sich jetzt mal Fußball angeguckt und jetzt, wo er das angeguckt hat, versteht er überhaupt nicht, warum American Football eigentlich Football heißt und man müsste sich für dieses NFL-Thema da gegebenenfalls einen anderen Namen finden.
We have to find a name for that.
Und da hat er natürlich erstmals in seinem Leben zu 100% recht, muss man ja, das muss man ihm auch mal lassen, ne? Also auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Shoutout an Donald Trump, von dem ich ja weiß, dass er unseren Podcast nicht hört.
Ja, aber das ist das Problem bei Trump. Ich meine, man weiß ja, dass er geschichtlich keine Ahnung hat. Also er weiß nicht, warum es Football heißt, was ja eigentlich relativ auf der Hand liegt, warum das eine Football genannt wird und das andere auch.
Was auf der Hand liegt, warum es Football heißt. Ha.
Es heißt Football, weil man zu Fuß das Ganze bestreitet.
Ja, okay, dann heißt ja jede Sportart Football.
Ist aber, also ist die, ist wirklich so. Also damals hat man, nee, aber du hast ja nicht, du darfst ja nicht vergessen, dass zu dem Zeitpunkt, als Football erfunden wurde, irgendwann, ja, vor über 100 Jahren, dass natürlich andere Sportarten noch nicht so präsent waren. Also es ist ja, ist interessanter eigentlich. Ne, Basketball zum Beispiel hätte man auch anders nennen können.
Football zum Beispiel, weil es ja auf dem Fuß bestritten wird.
Richtig, weil es Fuß ist. Ja, oder Wurfball oder sowas. Throwball.
Was für eine dumme Argumentation.
Ist aber so. Ja, also das
ist mit dem Trump eher zugetraut.
Ja,
ne?
Wirklich. Also eigentlich schon. Ich glaube, das ist eher so ein Trump-Narrativ.
Ja, er hat ja auch gemeint, dass irgendwie die, was war das mit der US-Armee, dass die schon 1700 sowas irgendwo auf Grönland positioniert war, als die USA noch gar nicht gab.
Ja, aber die waren ihrer Zeit halt voraus. Sie saßen das schon. Also in diesem, ich wollte ja nur ganz kurz dieses Jahr nicht vorübergehen lassen, ohne einmal kurz Donald Trump gelobt zu haben. Einfach fürs Kabinett der Kuriositäten.
Und er knockt sich auch noch selber aus.
Ja, ich muss mal ganz kurz wieder retten, Leute, denn ich gucke parallel, während ihr, also von dem Tommy Cup hier, absoluten Nonsens redet, gucke ich gerade Komoronen gegen Mali. Es steht 0-0, 75. Minute, eben gab es eine Torchance. Stürmer zieht von halb links nach innen rein, zieht mit rechts ab, das Ding fliegt 28 Meter am Tor vorbei. Das Ganze vor einer sehr überschaubaren Kulisse. Und ich habe auch, es gibt so einen Instagram-Account, dem ich folge, der quasi jeden Tag eine Kuriosität des Afrika-Cups mit rausholt. Einer war vor anderem auch bei einem Ausblass, dass wir irgendeinem Spiel sich einmal die Türen aufgemacht haben und die Leute alle gratis reingelassen haben, damit Leute auf den Tribünen sitzen. Hier hat es nicht ganz funktioniert. Ich sag mal so, Ticket für dieses Spiel, alle Preiskategorien, kein Thema. Kai, du wolltest mit uns ja unbedingt über die Ticketsvergabe zur Weltmeisterschaft reden. Du als das Ticketing-Auge bei uns, inklusive VIP-Tickets, die ihr alle in dieser Runde hier sicherlich noch erwerben könntet. Was hältst du von 150 Millionen Ticketanfragen zur Weltmeisterschaft 2026? Glüht da dein Berufsherz?
Ja, nein. Du hast vorhin die Bots angesprochen. Das ist immer ja so die ewige Frage, ob die Bots da rausgefiltert haben oder nicht. Ich kenne das noch von der UEFA-Auslosung. Also da hatten sie ähnlich hohe Zahlen. Nee, die waren ein bisschen geringer. Die waren im was ist das dann, achtstelligen Bereich und waren aber der festen Aussage oder festen Meinung, dass sie alle Bots rausgefiltert haben, die, by the way, über 90% der Anfragen ausmachen. Insofern, vielleicht stimmt auch die Zahl 150 Millionen, ich weiß es nicht, aber also ich habe mich zum Beispiel ja auch für diverse Spiele beworben mit zwei Accounts, sag ich mal. Da werde ich sicherlich, keine Ahnung, mit 8 Anfragen in diese 150 Millionen reingeflossen sein, könnte ich mir vorstellen. Also ob das dann.
Also 20 Millionen alleine von dir.
Ja, also ich meine, du drehst dir ja die Zahl immer so hin, wie du es gerade möchtest. Das kennen wir ja auch schon von der NFL und den Germany Games. Also die sind da ja auch immer sehr kreativ, was die Anzahl der Leute angeht. Und dann sind es halt nicht die Anfragenden, sondern die Anfragen. Sprich, wenn du 5-mal auf den Button drückst oder 5-mal auf der Webseite warst, wird das dann alles einzeln gezählt. So, also kann schon sein, dass solche Zahlen dann zustande kommen. Und am Ende, ich meine, das wird das teuerste Turnier aller Zeiten. Das liegt, glaube ich, auf der Hand, weil teurer als in den USA wird es nie werden. Dass die Preise so absurd hoch sind, haben wir auch alle gesehen, aber es wird ja trotzdem ausverkauft sein, ne? Also alle Karten werden verkauft, ob dann die Stadien auch voll sind, das steht noch auf einem anderen Blatt, aber...
Aber Tommy, ich normalerweise ist das dein Job, aber ich spreche mal aus meinem Fanherz. Ich bin, als die Auslosung war, und wir sind ja auch keine naiven Schäfchen hier, wir wissen ja mittlerweile, wie dieser Fußball funktioniert. Trotzdem hatte ich rund um diese ganze Weltmeisterschaft dieses Gefühl, und da erzähle ich gerne gleich noch eine Geschichte von meinem guten Freund Pillard, wenn es um Tickets geht, aber das spare ich mir gleich auf, so ein romantisches Gefühl von, okay, das ist die letzte Weltmeisterschaft, für ganz viele Jahre, die sich wirklich mal nach anfühlt, da könnten Emotionen entstehen, da könnten geile Public Viewing, Völker kommen zusammen, es ist ein großes Turnier. Wie viel? 48 Mannschaften, so viele Orte, es wäre so geil dabei zu sein und das alles zu erleben, in den Stadien reinzugehen. Und es könnte eine kulturell richtig coole Weltmeisterschaft sein in einem Land, das sehr subkulturell so spannend ist. Würdest du diese ganze romantische Theorie, die ich habe, erstmal mit unterschreiben? Mit dem ersten Blick auf die, den romantischen Blick auf die WM 26?
Ja, also ich würde sie um einen Fakt noch erweitern, um sie dann wieder zu relativieren. Also für mich persönlich auch eine sehr besondere WM, weil 1994 quasi meine erste WM war, die ich aktiv und auch kognitiv anwesend beobachtet habe und da mich ein bisschen auch in dieses Spiel verliebt habe, glaube ich. Insofern schließt sich da ein Kreis und gleichzeitig aus Fansicht ist mir eine WM im Grunde sowieso egal. Also das ist sowieso, war schon immer ein elitäres Event, wo man, und man muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei einem Spiel der deutschen Nationalmannschaft wart und dem Coca-Cola Fanclub da mit den Ultras standet. Ja, also rein fankulturell gibt mir das jetzt nicht so viel. Ich genieße bei einer WM tatsächlich den Anlass und genieße das viel mehr im Garten mit meinen Nachbarn zu grillen und ein Spiel zu gucken, als ins Stadion zu gehen. Das interessiert mich überhaupt nicht. Also plus jetzt bei der USA, ich hätte auch einfach gerade zur Zeit keinen Bock in die USA zu reisen und da meine 5 Handys abzugeben und noch durchleuchten zu lassen und am Ende da noch irgendwo in einen weißen Van gezogen zu werden, weil ich irgendwie zu mexikanisch aussehe. So.
Wobei, also da möchte ich jetzt aber gleich einmal rein, weil da habe ich nämlich, also sowohl gegen dich, Nico, und als auch bei dir, Tommy, 2 Gegenthesen. Also zum einen, es ist ja nicht so, dass die USA jetzt die letzte WM ist und danach ist nur noch kommerzieller Schrott. Ne? Also die nächste WM in Marokko, Portugal und Spanien, die finde ich ehrlich gesagt viel fußballkulturell relevanter als das Ding jetzt in den USA. Das ist mit den Südamerikanern, wird das bestimmt cool, so, weil.
Stark, ein Spiel in Uruguay, damit Uruguay, die geschichtlich dieses Turnier verdient hätten.
Nein, ich rede auch über die Südamerikaner 26. Ich rede über die aktuelle, die Fans. Also, so, die okay. In 26, die, das wird bestimmt cool in den USA, den Rest finde ich aber relativ banal. Also, die 2030er WM mit den meisten Spielen in Spanien, Portugal und Marokko ist doch geil. Also, ist allein auch vom Hinfahren.
Fahren wir zusammen
und so.
Nach Uruguay oder was?
Ja, das ist, aber das ist natürlich schon.
Ja, gut, aber es gibt ja ein Problem. Ich meine, wenn natürlich die Tickets jetzt, ich meine, das ist auch ein Ding, ne? Bei dem Proposal, das die Amerikaner und die anderen beiden Gastgeberländer damals submitted haben, das war irgendwie 2018 oder so, da war noch nicht die Rede davon, damals, dass die ganzen Tickets für die K.O.-Runde alle irgendwie im vierstelligen Bereich sich aufhalten. Jetzt sind wir als Europäer ja ein Stück weit privilegiert. Die meisten Ticketanfragen außerhalb der 3 Gastgeberländer kamen auch aus Deutschland, weil es der deutsche Mittelstand, in Anführungszeichen, jemand aus der Mittelschicht, der einfach dahin fahren möchte, das immer noch leisten kann. Also wir sind ja relativ privilegiert. Das Problem ist, wer fährt denn aus den anderen Teilnehmerländern, beispielsweise auf Afrika oder Asien dazuweilen hin? Das ist ja nur noch die absolute Elite der Elite, die sich das dann leisten kann. Also sprich, rein fankulturell war vielleicht die WM, sagt Tommy, schon immer ein bisschen elitär, ein bisschen vielleicht schon, aber bei weitem noch nicht so wie diese WM, weil da ist ja dann nur noch das Champagner- und Kaviar-Publikum da. Und die FIFA wollte reagieren, nachdem es Fanproteste gab, Tommy zeigt auf sich für alle Audio-Zuhörer, dann wollte die FIFA ein bisschen auf die Fanproteste reagieren, die es ja gab nach dieser Verkaufsphase, die da gestartet ist im Dezember. Erlassen dann $60-Tickets und wenn man auf die Karte in dem Stadion schaut, die $60-Tickets sind oben in den Ecken, ganz weit hinten. Also wir sind jetzt quasi wieder angekommen, so entweder am alten Rom, als da die Sklaven ganz hinten saßen oder irgendwie in den 60er Jahren in den USA, als Rassentrennung in den Arenen vorherrschte, wenn ein Konzert war und die Schwarzen mussten oben sitzen und die Weißen unten, also die Armen oben und die anderen weiter unten. Das ist mittlerweile so, wie die FIFA vorgeht bei diesen Weltmeisterschaften.
Sorry, ey, was habt ihr denn erwartet? Also das war doch völlig klar.
Dass die Tickets wenigstens so teuer sind oder so billig wie damals beim Proposal 2018.
Nee, dass du vielleicht für 300 Euro dir noch ein Ticket für ein Viertelfinale kaufen kannst und nicht für 4.500.
Ja. Das war doch bei den letzten Turnieren doch auch nicht so.
Der Preis im Vergleich zu Katar, muss man sich mal vorstellen, ist ums 4-5-fache angestiegen. Und Katar ist so ein Champagner, und Champagner war da nicht unbedingt, aber so ein Kaviarland, ne? Ist ja schon so eins, wo man sagen kann, okay, das ist eigentlich das Elite-Turnier, da geht dann wirklich nur derjenige hin, der richtig viel Cash hat. Aber die Amerikaner, die haben die Preisspirale nochmal, oder die Ausrichter plus FIFA, die haben die Preisspirale nochmal derart angezogen. Das ist absoluter Wahnsinn und man killt damit die WM kulturell. Weil vor Ort wird die Stimmung nicht gut sein. Weil wer geht da noch hin? Da ist ja kein einziger, der sich das leisten kann, der eine richtige Sau rauslässt bei einem Viertelfinalspiel.
Ja, oder ich korrigiere es, du wirst die Euphorie oder die Kultur und die Erlebnis, die Erlebbarkeit von der Weltmeisterschaft halt auf das reduzieren, was du rund um amerikanische Sportevents hast, wo das halt anders kulturell aufgebaut ist. Und das funktioniert ja. Ich will ja immer gar nicht, im Gegensatz zu Tommy, madig reden, wenn du in den USA ein NFL-Spiel guckst oder mal beim Super Bowl gewesen bist. Das ist einfach der Ort, von dem du das Gefühl hast, es ist gerade entertainmenthaft der wichtigste Ort der Welt, wo du sein musst. Und ich glaube, dieses Gefühl wirst du auch kriegen, wenn die WM dann da ist und du hast dir für 3.000 Euro ein Ticket gekauft, dann wirst du genauso das Gefühl haben, du bist ganz besonders dabei.
Ja, aber da hast du trotzdem das Problem, dass eben keine Heim- und Auswärtsfans gibt.
Ja, lass mich zu Ende bringen. Ja, lass mich zu Ende bringen. Was Fußball aber anders gemacht hat als die NFL oder American Football, es geht halt drumherum eigentlich nicht wirklich viel, was dabei. Und das Tailgating nehmen wir mal raus. Das ist nicht das, was ich meine. Sondern dieses kulturelle Verschmelzen von Menschen, die zusammenkommen und einfach Bock haben, gemeinsam eine Weltmeisterschaft zu feiern. Und das ist mein romantischer Gedanke. Und Tommy, ich habe das Gefühl, nicht Tommy, Entschuldigung, Kai, ich habe das Gefühl, dass der halt einfach durch dieses Ticketing, natürlich ist das ein romantischer Blick, aber er wird trotzdem zerstört dadurch. Weil was Konstantin schon richtig gesagt, das hat ja nicht mal die Option, dahin zu gehen als Normalsterblicher. Und da bin ich, Entschuldigung, ich mache gerade lang, aber mein lieber Freund Pillard, mit dem ich seit 100 Jahren ja auch schon den anderen Podcast mache, wie dieser auf dem Platz, der hat das geplant. Der hat das, was ich in der Theorie da in der Praxis umgesetzt. Der hat sich die Reise geplant, L.A., New York, Boston, Philadelphia, alles in der Nähe, Deutsch, vielleicht Viertelfinale, Achtelfinale, irgendwas, Gruppenspiel, damit er schon mal vorbereitet ist. Und dann hat er sich um Tickets bemüht. Und kein Einzelticket unter 1.000. Eins. Und er ist halt zusammen mit seiner Frau unterwegs. Das heißt, wenn er das richtig machen wollen würde, müsste er für diese kleine Route 10.000 Euro für Fußballtickets ausgeben. Das hat nichts mehr mit Weltmeisterschaft und Spaß zu tun.
Und da reden wir immer noch aus der deutschen Perspektive. Das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Die deutsche Perspektive ist immer noch relativ privilegiert. Da kann Pillard immer noch sagen, ja, okay, weißt du was?
Naja, der ist Schalker, das ist ja kein Mittelstand.
Ja, okay,
das ist ja
schwierig.
Naja, aber er arbeitet in Düsseldorf, das gilt.
Okay, das ist okay, auf der Kö kann man die 10.000 Euro ruhig rausballern. Nee, aber da reden wir wirklich aus der deutschen Perspektive. Aber stellt euch vor, es ist nicht die deutsche, es ist vielleicht die südamerikanische Perspektive. Man muss trotzdem die Hotels buchen. Im Übrigen Hotelpreise in Ciudad de México. Ja. Zehnfach höher als in normaler Sommersaison, auch in den deutschen Austragungsorten. Wir reden da über das Vier- oder Fünffache, die Preise angezogen im Vergleich zu einer normalen Sommersaison einfach. Ne? Einfach in Houston, Kansas City.
Mexikanische OMR sozusagen.
Ja, ja, ich muss da wieder rein. In der gleichen Geschichte, 3 Wochen vorher, rede ich mit ihm über Tipp. Er fragt mich, oder 4 Wochen vorher, Nico, sag mal, New York, gib mir mal einen Tipp, wo kann ich hin? Manhattan ist einfach zu teuer. Und dann mache ich einfach mal auf, gucken wir mal Booking für den Zeitraum an. Die wollen einfach für 4 Nächte 6.000 Dollar in irgendeinem Hostel in Brooklyn haben, Alter.
Ja, aber die Leute werden es bezahlen, das ist ja das Schlimme, ne? Also ich kann ja euren Rage irgendwie verstehen. Am
da
Ende,
wird doch niemals, wer wird denn aus Curaçao im Gästeblock von Curaçao sitzen und für Curaçao eine Fahne spielen?
Ja, niemand. Also, aber verkaufen ja, aber das die Tickets doch, wahrscheinlich
wofür
trotzdem.
Wofür ist die WM denn da?
Ja, das ist, also erstmal damit die FIFA Geld verdienen. Also das ist ja jetzt keine News.
Ja, aber wie viel Geld? Also man kann auch den Bogen überspannen. Keine.
Ja, ich glaube, also
sehen wir es mal so. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass wir das Gefühl hatten, dass der Blatter das Böse ist?
Nee, das ist schon das haben viele jetzt mittlerweile gesagt, die wünschen sich Blatter zurück. Stellt euch mal vor, wir wünschen sich Blatter zurück.
Das ist wie mit George Bush, den wünsche ich mir auch zurück.
Italiener 1950 sagt, wir wünschen uns Mussolini zurück.
Also das Schlimme wird sogar sein, dass wir uns irgendwann vielleicht sogar Trump zurückwünschen, aber wir wollen noch nicht übertreiben. Also
kann ich Frau Tommy Petri möchte, noch mal sehen?
Trump zurück.
Aber also sehen wir es doch mal positiv. Ich glaube, dass man zumindest vorm Stadion wirst du relativ viele, auf dem Sekundärmarkt wirst du Tickets bekommen.
Ich glaube ehrlicherweise, ja, ich glaube auch, dass Onkel Pillow am Ende für einen guten Taler da reinkommen wird, dass wir das schon schaffen. Aber trotzdem, Tommy, du bist so ruhig, du bist hier das Herz der Fans normalerweise. Da muss doch viel mehr Wut in dir gehen. Ja, und jetzt kommen wir nicht mit der, ja, man weiß es, Dicker, wir wissen das alle, dass es ums Geld geht. Aber gib
mir ja, mal ein bisschen aber Emotion. Schau mal, Nationalmannschaftsfußball hat ja noch nie was mit Fankultur zu tun gehabt. Im deutschen Raum.
Ohne Kalk. Ja, das wollte ich auch übrigens gerade mal rein, Tommy, sorry, aber also wenn du mal zu einem Auswärtsturnier gefahren bist oder, bei mir waren es jetzt auch nicht so viele, aber ich war 2016 in Frankreich und bei den Auswärtsspielen...
nicht 98.
Nee, genau. Also bei den Auswärtsspielen bei der deutschen Nationalmannschaft, ich klammer jetzt mal die im Osten aus, also da ist eine andere Art von Fußballkultur, die meine ich nicht, aber also gerade bei den...
Reden wir jetzt über Ostdeutschland oder Osteuropa?
Nein, Osteuropa und dann aber schon auch, sagen wir mal, die Crew,
ja,
die
ja.
da
Slowakei oder sowas
mitfährt.
Ja, ja.
Genau, das ist ein bisschen shady. Aber also gerade so in Frankreich oder bei anderen EMs, da hast du schon eine ganz geile Fußballkultur am Start. Also von Deutschland-Fans, die halt ins Ausland fahren und da teilweise auch ohne Tickets, dann, das habe ich nämlich auch, das haben wir in
genau
Österreich-Schweiz gemacht, also da waren wir auch an mehreren Orten ohne Tickets und haben einfach nur den Deutschland-Vibe aufgesungen. Das ist total okay. Also
und
da ist
in den USA
da ist halt
nicht
so geile Stimmung im Stadion, weil es halt irgendwie dieses kollektive Liedgut bei Deutschland nicht so gibt. Aber
du musst dann trotzdem eben erstmal ein Hotel buchen und einen Flug buchen, die eben auch, es ist alles extrem teuer, ne? Also es ist auch nicht so, dass dann irgendwelche Bilder
sind. Das ist total richtig, aber also ich wollte nur sagen, also es gibt schon auch bei der Nationalelf nach meiner Erfahrung Fußballkultur, aber eigentlich nur bei Auswärtsspielen oder Turnieren, weil da gebe ich dir recht, Tommy, bei den Heimspielen, wenn du da im Stadion bist, hier in Hoffenheim, Leverkusen oder wo die auch immer jetzt stattfinden, das ist gähnend langweilig. Da denke
also,
ich immer die
ganz
ganze
kurz.
Zeit, gib den Kindern die Karten.
Extrem, extrem individuelle Sicht, ja, ohne Wertung auf alle anderen, die das anders empfinden oder machen. Also ich ganz persönlich habe extrem Mühe damit, in der Öffentlichkeit mit einem Deutschland-Trikot, vor allem aber im Ausland mit einem Deutschland-Trikot rumzurennen. Da reicht mein Patriotismus einfach nicht aus. Das ist aber auch ohne Wertung für die, die das machen. Ja, das will ich nur einmal kurz festhalten. Das finde ich super, wenn Leute das machen. Ich persönlich habe da nicht so Freude dran. Für mich war eine WM schon immer Garten oder Balkon oder WG-Party oder zusammen oder Public Viewing oder irgendwie zusammen gucken in irgendeinem Office, saufen und sich freuen, wenn Deutschland gewinnt. So, damit verbinde ich eine WM, deswegen sind mir die Ticketpreise bei einer WM relativ egal. Das Einzige, warum ich es jetzt ein bisschen schade finde, ist, weil aus irgendeinem Grund, vielleicht kennt ihr das, manchmal hat man ja so Wünsche, so völlig random, ich habe den innerlichen random Wunsch, dass die USA den Fußball lieben lernt. Ja, und das ist so ein bisschen das, wo ich wirklich eigentlich drauf gesetzt hatte, dass diese WM dazu führen könnte, dass der Fußball vielleicht irgendwann mal mit der NFL in den USA mithalten kann oder zumindest mal Sportart Nummer 3 wird oder keine Ahnung. Und das kann ja nur passieren, wenn du solche Erlebnisse wie so eine WM hast. Wenn du dann aber sozusagen so eine extrem hohe Einstiegsbarriere schaffst, dann wird sich daran vermutlich nichts ändern. So, ne? Weil ich glaube, vom Potenzial her, weil es in jeder Sportart so war, wenn die USA sie ernst genommen hat, waren sie mit die Besten der Welt. So. Und beim Fußball könnte ich mir das eben auch vorstellen. Das wäre eigentlich geil, wird aber wahrscheinlich auch durch solche Ticketpreise nicht passieren. So, das ist mein Take.
Und dann werden natürlich
die Preise egal.
Nur noch als kleine Voraussicht, dann können wir zum nächsten Thema springen. Natürlich wird die WM ja auch so, das haben wir jetzt schon bei der Club-WM mitbekommen, wird es sowieso lustig zwischenzeitlich oder auch ein bisschen skurril eventuell, weil wir haben natürlich auch Stadien, die liegen am allerwertesten der Welt. Da kann man dann nur mit dem Auto hinfahren. Parkplatztickets in Arlington, AT&T Stadium der Dallas Cowboys, $175. Weil das ist einfach der klassische Parkplatzpreis. Kommst du eigentlich mit
Uber, ist günstiger.
Ja, genau. Kommst du natürlich mit den Nahverkehrsmitteln eigentlich auch nicht hin. Es gibt einige Stadien, die relativ schlecht zu erreichen. Oder eben, klar, MetLife Stadium in East Rutherford ist okay. Aber ist natürlich auch eine lustige Bahnfahrt dahin. In jedem Fall, was wir jetzt auch bei der FIFA Club WM gesehen haben, wenn dann dort 35, 40 Grad im Schatten sind, in manchen manchen Orten, nämlich dann im Sommer, wenn es richtig heiß wird in einigen Städten in den USA. Und dann müssen die Leute teilweise, brauchen die eine Stunde oder anderthalb Stunde, um aus dem Stadion rauszukommen. Wir werden apokalyptische Walking Dead Videos dann auf Instagram sehen von einigen Spielorten. Das ist jetzt schon mehr oder weniger sicher, weil das kannst du gar nicht anders machen. Die NFL zum Beispiel, die spielt eben von September bis Februar, da regnet es manchmal oder schneit gerne mal, aber da hat man dieses Szenario eben nicht. Sommer in den USA auch jedem zu empfehlen, gerade so in Texas.
Ach ja, ich habe da zwei lustige Anekdoten noch dazu. Als ich beim Super Bowl war in Miami vor ein paar Jahren, habe ich für meine Uber-Fahrt zum Stadion hin $30 bezahlt, für die Fahrt zurück 300.
Mhm, ja.
Und die Preise sind exponentiell gestiegen. Und da komme ich zum zweiten Punkt, Kai. Bei allem, was du gerade gesagt hast und allem, ja, wir brauchen uns hier nicht gegenseitig erzählen, dass wir wissen, dass es ums Geld geht. Aber findest du nicht auch, dass eine Weltmeisterschaft, du bist jetzt ein Mann in den 40ern, der es beruflich weit gebracht hat. Und du hast Geld auf dem Konto. Also müsstest du doch in der Lage
steinreich
sein können,
ist er,
zu sagen.
Steinreich ist.
Scheine ohne Ende habe ich.
Ja, ich will einfach nur sagen, du hast ein Haus gebaut, ich weiß nicht, trotzdem verdienst du Geld. Dass du sagen könntest, ach scheiß drauf, ich fahre in die USA und guck WM. Das muss doch das Niveau sein, auf dem wir uns bewegen sollten, maximal. Und nicht, ach scheiß drauf, ich nehme eine neue Hypothek auf mein Haus auf und guck WM. Wo wir jetzt gerade sind.
Ich habe schon gebucht. Ich fahre nämlich tatsächlich zur WM.
Er hat gesagt, scheiß drauf.
Scheiß drauf. Allerdings habe ich keine Tickets. Aber zumindest bin ich eine Woche da. Und allerdings auch als Familienbesuch getarnt. Und ich habe mich auch um Tickets beworben, aber noch keine bekommen.
Gut, dass du jetzt ausgesprochen hast.
Mit seiner Frau und seiner Familie rumläuft und dann steht er neben Schein und sagt, huch, sag mal, was ist denn hier los?
Warum machen die eigentlich Deutschland in Kansas City oder was? In Nirvana?
Schatz, was ist das denn für ein Zufall? Geht ihr mal shoppen, ich gehe zum Deutschlandspiel, das gibt's ja nicht.
Aber sind wir gerade in Houston, ganz, ganz komisch.
Guck mal, ausgerechnet.
Hey, ist doch, fahrt ihr nicht irgendwie eine Woche in die USA und dann nach Vancouver und New York? Das ist doch das,
ich fahre meist nach Kansas City. Ich fahre meist nach Kansas City, das ist ja ganz normal.
Das, klar. Das muss man. Oh, das, Mann, sind doch die beiden Highlights. Aber wie gesagt, ich bin tatsächlich da, aber als Familienausflug, und deshalb bin ich schon irgendwie auch interessiert an dem Thema Ticketing, habe jetzt auch keine bekommen und schiele so ein bisschen auf besagten Sekundärmarkt vor Ort. Ich bin allerdings in L.A., also, oder San Diego, das sind die beiden Spielorte, die
kriegst du nicht noch über irgendwelche Sponsoren oder irgendwas da noch Tickets ran?
Kann man da nicht was machen? Gibt es da nicht was von Ratioform?
Falls irgendein Sponsor hier zuhört, ne, besorgt Kai Ribbemann ein paar Tickets, das wäre ganz nett.
Ja. Wir würden den Sponsor auch dann als Presenter von schöner neuer Fußball-Episode 52
liebe Ergo
nennen.
Liebe Ergo-Versicherung.
Liebe DKB.
Einfach nur, damit
Kai
Rippe dabei. Ich ertappe
mich ja
selber. Ihr
habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder treffen wir uns alle in Budapest und machen einen großen Workshop. Oder ihr zahlt Kai Rippe die WM-Tickets. Eins von beiden wird's.
Ja. Das ist eine Drohung, oder? Schon.
Nö. War nur ein Gag.
Ja, schwierig, schwierig. Ich sehe mich ehrlicherweise auch schon doch noch irgendwann einen Flug buchen und darüber zu gehen. Ich weiß noch nicht.
Du kommst doch eh, Nico, das ist doch klar. Also das wissen wir doch beide, dass du dir New York nicht entgehen lässt. Also so ein, als ob du da nicht hinfahren würdest.
Wisst ihr, was aber auch geil wäre, wenn wir zu viert fahren würden, und weil natürlich die Hotelpreise wirklich ein bisschen horrend sind, wenn wir dann so ein richtig schäbiges, so ein Landstraßenmotel, so ein richtiges Motel einfach bieten würden, wo die Tür direkt rausgeht.
So mit einem Doppelbett und so einem Ausklappsofa. Ja. So.
Richtig. Und die Tür geht direkt raus auf den Highway oder zumindest auf die Interstate. Und dann sind wir da dort, weißt du, dann eventuell erleben wir ein paar lustige Sachen. Die Tropenlila vor der Tür sind auch meistens ganz nett.
Wollte also sagen, wenn oder ordentlich Pep, dann brauchen wir auch kein Zimmer. Das wäre auch
ich hab mal so eine Hip-Hop, ich hab mal so eine Hip-Hop-Tour mit meinen Hip-Hop Dudes gemacht, also real Hip-Hop, Brooklyn, Myrtle Avenue. In so einem wirklich,
Jigger
wirklich so.
Und Nas.
Nein.
Und Nico.
Real Hip-Hop da oben.
Ach so.
Wo wir dann East Fordham hochgefahren sind und so. Und dann haben wir nämlich Myrtle Avenue, Brooklyn, haben wir übernachtet in einem Airbnb, wirklich mit Ausklappsofa und Doppelbett mit vier Leuten. Und die Bahn hat immer, das Haus hat immer gewackelt, wenn die Bahn vorbeigefahren ist, und ein bisschen Myrtle da ausgestiegen und dann aus dem Haus raus in die U-Bahn und nur Crack-Junkies um mich rum. Ich wette, der Preis für dieses Apartment liegt bei der Weltmeisterschaft bei $1,500 pro Tag.
Wie viele aber kann sich davon denn West Ham kaufen? Obwohl, die haben für Fülle nichts bekommen, ne?
Aber ich muss, die Überleitung wäre eine andere gewesen. Konstantin, hast du unterm Weihnachtsbaum ein Füllkrug-Trikot gehabt?
Nein, aber, das kann ich schon mal versprechen, weil ja AC Milan jeden Tag eine E-Mail schickt mit irgendwelchen Promo-Aktionen. Vielen Dank dafür oder auch nicht, weil es ein bisschen, also manchmal ein bisschen nervig fast schon. Aber es ist zumindest ein
die
Auftrag.
Das
aber
Geld.
Natürlich, ja, die brauchen schon ein bisschen das Geld, weil die müssen ja jetzt Füllkrug refinanzieren, weil natürlich Milan brauchte unbedingt mal noch einen Stürmer für die Rückrunde, denn der Terrorfußball von Massimiliano Allegri muss ja irgendwie auch zur Veränderung kommen. Milan spielt den schrecklichsten Fußball aller Zeiten, aber könnte eventuell Scudetto-Sieger werden. Und da hat man jetzt Füllkrug ausgeliehen, der ja noch auf den WM-Zug aufsteigen möchte.
Denn weil das Problem der ja noch für Joga Bonito steht.
Denn Füllkrug, auch natürlich klar, kann sich das Hotel ansonsten nicht leisten in Kansas City und will gerne dann beim DFB dabei sein.
Aber was löst denn das sportlich in dir aus, der Transfer eigentlich? Macht dich das glücklich? Als Fan. Wir haben jetzt mal wirklich die Chance, den Fan Konstantin zu befragen zu einem Transfer, dass ein aktueller Nationalstürmer quasi jetzt bei den Rossoneri spielt.
Aktuell Constantino oder, Ecco.
Aktuell also. Oder eben nicht aktuell, ne, ist die Frage. Also. Ja, also es ist, wie gesagt, das Problem ist, Milan ist ja gut dabei in der Serie A, also im Meisterschaftsrennen, das darf man nie ganz vergessen, obwohl die einen schrecklichen Fußball spielen. Und die haben keinen schlechtes Mittelfeld. Die haben Luka Modric, der 50 Jahre alt ist und immer noch Pässe spielt.
Das ist, ja auch nicht ist doch geil, ey. Modric auf Fülle, ey. Was für eine geile Kombo, ne? Dass die beiden nochmal zusammenspielen, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Und das Problem ist, dass Santiago Jiménez, der eigentliche Angreifer, verletzt ist. Also Knöcheloperation dort bis Februar raus. Also man hat de facto keinen anderen.
Kuku haben die doch. Und Pulisic.
Pulisic, ja genau, wie die Amerikaner ja lustigerweise sagen im Übrigen. Aber genau, also
der Pulisic ja mit Sydney Sweeney zusammen ist, habe ich gehört.
Was?
Wenn wir mal kurz im Gossip-Game sein wollen.
Respekt ernsthaft? Dafür.
Aber ja. Die ist ja jetzt komplett auf den Republikanerzug aufgesprungen, also auch was für dich, Tommy.
Genau.
Nee, also genau, Pulisic ist natürlich für die Offensive ganz nett. Leao aktuell verletzt, ist der wichtigste Mann. Nkunku ist irgendwie durch. Also keine Ahnung, der, weiß nicht, der macht wahrscheinlich noch 3 Tore in seiner Karriere.
Aber genau, habt ihr die Ankunft von Fülle gesehen? Ja, ich verstehe gar nicht, warum wir darüber reden, wenn wir über die Ankunft von Fülle reden könnten, wie er in Mailand landet vor den Journalisten und das Deutscheste tut, was man tun kann, nämlich in die Kamera zu gucken und zu sagen, Buongiorno.
Buongiorno. An einem Abend.
Und er wird sofort, sofort von hinten Buonasera korrigiert.
Ja, genau.
Buongiorno. Immerhin hat er noch Buongiorno oder so gesagt.
Ich muss natürlich dazu sagen, es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Also zum einen.
Aqua Minerale pronto.
Ja, genau. Niklas Füllkrug natürlich auch der deutscheste aller Stürmer, ne? Schon irgendwo. Also der deutscheste aller Fußballspieler eigentlich. Deshalb schon ganz geil jetzt. Es gibt 2 Möglichkeiten. Also entweder er macht 3 Einsätze, schießt ein Tor und ist dann irgendwie im Sommer wieder weg und fährt nicht zur WM. Oder es wird das Revival von Oliver Bierhoff bei Milan, was es ja mal gab in den 90ern, als Bierhoff richtig gescored hat. Natürlich hatte Bierhoff ein bisschen mehr mediterranes Flair ausgestrahlt als Niklas Füllkrug, aber Hallo? Milan hat nicht so viel Geld. Und insofern war nicht so viel möglich. Man konnte jetzt keinen Topstürmer für 40 Millionen holen, sondern hat dann eben ein Leihgeschäft gemacht für 8 Millionen.
Ey, dass der hässliche Vogel nochmal in die Modemetropole kommt. Also warte mal ab, so nach einem halben Jahr wird er nochmal so ein richtiger Styler.
Aber hat der AC Milan mit Füllkrug und Modric die 2 hässlichsten aktiven Spieler auf der Welt unter Vertrag?
Nee, das es gibt da noch ein paar andere, die mir gerade einfallen würden.
Nee, das wäre Marvin Ducksch. Aber,
Nee, es gibt da noch jemand anderen, aber über den
spielt
reden wir nicht.
Jens Todt noch.
Nee, das spiele ich.
Das längste Gesicht der Bundesliga.
Nein, pass auf, ich sag's jetzt. Und ich meine das mit ganz viel Liebe.
Kommt der Jens Todt in die Bar.
Pass auf, der hässlichste Spieler aller Zeiten, und ich meine das wirklich mit Liebe und nicht als Shaming, war Yves Eigenrauch. Da kann es keine 2 Meinungen geben.
Ifis?
Ja.
Ifis, der alte Eurofighter? Ich fand den alten, der war schon... Ja.
Ja, der war schon. Ja, aber gut.
Ja, aber es wird interessant. Also natürlich, man muss sagen, viele nutzen ja auch ein Engagement bei Milan oder bei Internationale ja auch dazu, ein bisschen so ihr Insta-Game aufzupushen. Weil natürlich in Milan kann man schon stylen, mehr als eigentlich in jeder anderen Stadt in Europa. Also es könnte sein, dass Füllkrug vielleicht nochmal da auch so ein Glow-Up einfach hat dann. Vielleicht auch nicht. Ne? Also es ist alles möglich, aber Modric wird auf alle Fälle demnächst lange Bälle auf Füllkrug spielen und der legt dann ab auf Pulisic, der derweile Sydney Sweeney anscheinend bankt. Keine Ahnung.
Aber also ich kann mir gut vorstellen, weil Milan hat doch auch so eine Kollabo mit Off-White. Also
ja.
Denn wir Fülle bald irgendwie in nur noch so geilen 8000 Euro Streetwear-Klamotten sehen. Das wäre, glaube ich, sein Style.
Und natürlich die Kooperation mit den New York Yankees. Deshalb auch viel so Streetwear im Yankee-Style. Ja.
Richtig.
Wichtig auch gut zu wissen, also zwei Dinge übrigens. Es ist ja, Constantino Ecco weiß das, die AC Milan. Ja,
genau, die Spielgemeinschaft. Milan,
möchte ich gerne einmal kurz unterstreichen.
Also weil es ist immer, das ist auch die AS Monaco, ist eigentlich immer die AS Roma, ist immer die Spielgemeinschaft eigentlich.
So.
Auch
und die
Hertha und nicht der Hertha, ne?
Nee, bei uns heißt es nur Hertha. So.
Ja, das hat mir mal ein Hertha-Fan gesagt. Stimmt das, Tommy? Man soll eigentlich nicht die Hertha sagen.
Nee, das sagt nur Freddy Bobic.
Okay.
Shoutout, der gerade schafft, seinen polnischen Verein in die zweite Liga zu schießen.
Das ist richtig. Im Übrigen, darf ich noch ganz kurz einen Shoutout, dann darfst du, Tommy. Die Extraklasa, die polnische erste Liga, beste Liga Europas momentan. Da sind die ersten irgendwie 12 Vereine oder so innerhalb von 3 Punkten. Die macht mega Spaß. Shoutout.
Mhm. Ja, nur halt
schon die polnische Liga gerade.
Was ich aber sagen wollte, Leute, die AC Milan hatte ja als erstes, und deswegen spannend für uns, quasi ein eigenes Mediahaus gebaut und ich glaube fast über 200 MitarbeiterInnen oder Mitarbeitenden, die sich tatsächlich da um die ganze Mediaproduktion und Vermarktung und gekümmert haben, also durchaus eine Vorreiterin, was die moderne Kommunikation im Fußball angeht. Also das nur nochmal für euch, falls ihr da mal nachschlagen wollt, jetzt wo ihr deutschen Bezug habt.
Das ist eben die Dualität von Milan. Ich meine, Milan hatte auch Malik Ciao zuletzt gehabt, aber es hat irgendwie keinen interessiert in Deutschland anscheinend. In jedem Fall.
Es gibt gar nicht.
Die Dualität von Milan ist ja auch die, also man hat relativ moderne oder eine sehr moderne Medienabteilung, gutes PR-Management, die US-Connection mittlerweile, deshalb eben auch so die Yankees-Kooperation und all das. Gleichzeitig, das Stadion fällt langsam auseinander. Der Nichtraucher oder der Raucherbereich im Stadion ist ja im Übrigen auch immer die Eingangstore in die Tribüne hinein. Also wenn man raucht, darf man nicht auf der Tribüne sein, dann wird man nämlich ganz böse angeschaut vom Ordner, muss, sondern dann in den Eingangsbereich, wo alle reingelaufen kommen, da darf man dann rauchen zum Beispiel. Ansonsten, Milan hat auch im San Siro zusammen mit Internationale die kleinsten Sitzschalen der Welt aus meiner Sicht. Also für alle über 90 Kilo relativ schwer, weil man passt einfach nicht rein. Man sitzt meistens beim Nachbarn auf dem Schoß.
Das spielt ja für uns hier alle keine Rolle.
Ne, doch, ihr solltet ja mal bald hinkommen. Es wäre ja schon nicht schlecht, wenn ihr auch kommt. Also wenn Füllkrug dort spielt, ihr als Bremer, wenn ihr da nicht auftaucht.
Er meint wegen unseres Gewichts, Konstantin. Ja.
So, Body-Shaming. Nee, also jedenfalls
und weil
Milan,
wir VIP sitzen.
Wir sitzen VIP, das ist in Ordnung.
Wir stehen.
Übrigens, die VIP-Karte bei Milan kostet auch gar nicht, also kostet vielleicht so 200 Euro. Also ist relativ entspannt.
200 Euro?
Ja, also oder
ja, aber auch 400 Mark.
Oh. Ja. Da kriegst du ja einen Parkplatz in Dallas für.
In Arlington, nicht mal Dallas. In Arlington. Nicht mal Dallas. So weit ist es schon.
Ja. Ich habe mir übrigens überlegt, dass ich Saudi-Arabien Weltmeisterschaft alles fahre, weil falls jemand von euch mit will. Ne? Ich will einmal jedes Stadion machen da.
Aber das machen wir dann schon mit Regenbogenbinde, wir beide, oder, Nico?
Ja.
In so einem Toyota Ranger.
Dann seht ihr uns einfach so, also irgendwann, wenn wir dann zur Aufnahme, wenn wir dann nicht kommen, hängen wir an irgendeinem Kran zusammen. In Riad.
Ja.
Oh, herrlich.
Ja, ganz ehrlich. Aber was gab es denn noch für Transfers, ihr Lieben? Wir haben noch jetzt, wir haben vorhin drüber gesprochen, es gibt ja auch jetzt wieder quasi die wirtschaftliche Gesundung der SV Elversberg. Ist ja quasi geschehen durch. Konstantin, du kannst den Namen aussprechen, ich kann ihn mir nicht merken.
Ebnu Talib. Der Younes Ebnu Talib, 8 Millionen, der Shootingstar der zweiten Bundesliga, der natürlich häufig getroffen hat, auch Doppelpacks und Hattricks geschnürt hat für Elversberg, die ja möglich wieder um den Aufstieg mitspielen, mal sehen, was die nach Horst Steffen so zusammenzimmern, sind gar nicht so schlecht dabei. Ja, und Ebnu Talib vor einem Dreivierteljahr noch in der Regionalliga bei Gießen gewesen. Also so ein Auf und Ab, der war auch schon im Ausland. Also das ist jetzt nicht ganz so eine Aschenputtel-Story, wie gerne gemacht wird. Der hatte eigentlich schon einen ganz guten Background, ist ihm dann ein bisschen durchgefallen und jetzt war er bei Elversberg. Und weil ja Eintracht Frankfurt sich gedacht hat, wir verlieren Ekitike und holen uns Johnny Burkhardt, der auf alle Fälle 30 Spiele in der Saison macht, weil das ja immer macht, Johnny Burkhardt.
Und 30 Tore auch.
Nee, ist auch nie verletzt, Johnny Burkhardt. War noch nie verletzt in seiner Mainzer Zeit. Ups, er ist wieder verletzt. Also brauchte man einen neuen Stürmer und hat sich jetzt für Ebnu Talib entschieden. Die Sache ist natürlich bei so einem Transfer, Tommy, auch immer du als Zweitliga-Kenner, das kann jetzt in zwei Richtungen gehen. Entweder Ebnu Talib startet durch, schießt 10, 12 Tore in der Rückrunde oder er macht eine einzige Bude. Weil natürlich manchmal so diese Leistung in der zweiten Bundesliga, so ein Doppelpack oder so gegen, wie auch immer, Arminia Bielefeld, kann manchmal so ein bisschen vielleicht einnebeln sein.
Ist schon die Frage, ne?
Also aber für uns ist ja eigentlich eher gut, weil es ja mindestens mal eine Schwächung für Elversberg ist. Also Shoutout an Elversberg, die machen da sehr gute Leistungen. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, habe ich...
Hast du gerade für uns gesagt?
Ja, ich bin ja Schalker in der zweiten Liga. Also
okay.
Kraftberufung. Tommy mit der Hertha würde ich mal hinzuzählen. So, Nico, und du bist... Du hast ja auch deine Fühler drin. Also,
Ich bin auf jeden Fall auf Schalker Seite die ganze Zeit. Allein schon, also, weil die diesen Run gerade haben.
Dann sind wir jetzt schon zwei Schalker hier im Podcast gegen einen Hertha.
Und zwei Herthaner. Für die Leute, die es nur hören, ihr müsst euch vorstellen, Konstantin, ich weiß nicht warum, sitzt aber in seinem Hertha BSC-Schlafanzug hier bei der Aufnahme.
Ja, ich habe ja heute, also am 29. habe ich auch sogar im Tagesspiegel in der Berliner, an der führenden Berliner Zeitung sogar einen Artikel gehabt zu Herthas Hinrunde. Also ich bin jetzt neuer Hertha-Experte quasi in der Hauptstadt, neben Tommy natürlich.
Warum zur Hölle hast du einen Hertha BSC-Schlafanzug?
Das ist kein Hertha BSC-Pullover, aber das ist einfach
das
die
Farbgebung. Das ist Karl Kani.
Geil.
So, aber man muss ja fairerweise sagen, dass Ebnu Talib ja nach Hause kommt. Der ist ja Frankfurter. Ne? Ja, also das gehört auch zur Wahrheit. Insofern, also der ist da geboren und hat da auch schon gespielt in der Jugend. Also insofern,
aber nicht bei Eintracht.
Nee, aber in Frankfurt.
Ja, bei Rot-Weiß Frankfurt.
Naja, das ist ja fast Eintracht Frankfurt. Ja, das ist ja die Rot-Weiß Frankfurt heißt das übrigens auch, wie wir alle wissen. Nein, und jetzt ist es natürlich so, also der wechselt ja jetzt sofort dahin. Ne? Also ich habe jetzt hier so einen Zettel, wenn ich das richtig verstehe, gilt das ab sofort unverzüglich. Und das ist natürlich... Da weiß ich nicht, ob sich die SV Elversberg einen Gefallen tut, weil auch die 8 Millionen auf dem Konto werden ihnen jetzt vielleicht nicht die wichtigen Tore schießen, um da oben mitzuspielen. Das heißt für mich natürlich potenziell ein Mitbewerber um den Relegationsplatz weniger.
Natürlich Elversberg hat ja doch auch die Möglichkeit, die schustern ja doch viel gut zusammen, muss man sagen. Ne? Die haben die Conte und Conde im Mittelfeld, gerade Bambasi Conte, also als Zehner ist natürlich schon ganz geil. Die haben den Petkoff, der von der Außen, von Distanzschüssen aus einiges produzieren kann. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass die jetzt schnell noch im Winter jemanden auf dem Zettel haben, den die dann neben Schnellbacher da als Stürmer integrieren. Wir werden es komplett nördlich hier in der zweiten Liga.
Von Mailand.
Zum Beispiel ein Kunku, ich denke, der ist bestimmt zu haben für so 3 Millionen plus Butterbrot mittlerweile bei den Leistungen. Aber also es ist nicht ausgeschlossen, dass Elversberg da nochmal jemand auspackt. Oder
die holen Ter Stegen.
Nee, Ter Stegen geht ja zu Girona. Girona holt Ter Stegen. Nee, ist noch nicht durch, aber es ist...
Die Girona.
Die Girona.
Nee, es ist FC, aber egal. Deshalb...
MRTS Goalkeeping.
Ja, das könnte sein. Girona ja die Schießbude von La Liga und Ter Stegen möchte auch auf den WM-Zug aufspringen. Was halten wir denn von dem Transfer?
Also, auf jeden Fall hat Fülle da den besseren Deal gemacht, würde ich sagen. Also...
Naja gut, Ter Stegen nimmt ja zwei Dinge aus Barcelona mit. Ja? Zum einen sehr viel Geld, das muss man ihm lassen, und natürlich eine sehr, sehr geile neue Hairline. So, das heißt, der geht da so oder so als Gewinner raus aus dieser ganzen Nummer. Wenn der jetzt noch ein bisschen, Girona ist auch eine schöne Stadt, glaube ich, keine Ahnung, ist das überhaupt eine Stadt? Ja, ne?
Ja. Ja.
Wahrscheinlich. So, das heißt, der wird sich da ein bisschen gut gehen lassen. Ich denke mir mal, der hat sich mit seinem Schicksal abgefunden, dass er als vermutlich einer der besten Torhüter seiner Zunft einfach zur falschen Zeit geboren wurde, nämlich in den Wirkungszyklus von Manuel Neuer. Insofern, der macht sich da auch keine Hoffnungen mehr oder keine, ist das scheißegal, der macht sich jetzt einfach noch ein Lenz da unten. So wäre meine Theorie.
Naja gut, also er hat natürlich den Vorteil zunächst, Girona ist eben auch in Katalonien, eventuell muss er nicht umziehen oder wie auch immer, das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil.
Wollte ich gerade
sagen. Er muss jetzt nicht nach, ne, irgendwie jetzt, oh, ich wechsle nach Istanbul oder sowas, muss jetzt schnell mal im Januar noch schnell alles umpacken.
Da war er ja schon, haben wir ja gerade schon geklärt. Für die Hairline.
Ah.
Ja, sorry.
Sekunde.
Also die,
in jedem Fall. Ja. Ja, ich meine, sein Ziel ist einfach, weil bei Barca war ja zuletzt alles so ein bisschen komisch. Irgendwie war er noch Kapitän, aber hat er nicht mehr gespielt. Man hat einen neuen Torhüter von Espanyol geholt. Jesse war auch noch da. Also ich glaube, Ter Stegen möchte jetzt einfach nochmal straight up eine Rückrunde spielen. Und er hofft ja einfach darauf, dass er am Ende bei der WM dann doch spielt, weil Nagelsmann fordert Spielpraxis. Und aktuell ist die Nummer 1 Deutschlands, Shoutout, ein sehr, sehr netter Typ, muss man sagen, weil ich ein sehr, sehr netter Typ, aber natürlich vielleicht nicht einer, der die Fans in Wallung bringt. Oliver Baumann. Oliver Baumann ja. Ist momentan die Nummer 1 Deutschlands. Da hat Ter Stegen sicherlich, wenn er eine gute Rückrunde spielt, immer noch die Chance, dann doch die Nummer 1 der DFB-Auswahl in den USA zu werden. Das ist nicht ausgeschlossen. Und Girona, darf man nicht vergessen, ist Teil der City Football Group. Also wenn bei Manchester City vielleicht im Sommer plötzlich alle Dämme brechen und Donnarumma irgendwie verletzt ist, kann es ganz schnell passieren, dass Ter Stegen bei Man City im Tor steht.
Aber stell dich mal, aber wenn wir uns Girona mal angucken, Tabelle 18. Ja. In der Primera Division, du wechselst vom FC Barcelona zu Girona, die in der ganzen Saison 3 Spiele von 17 bisher gewonnen haben, um da auf diesem...
Aber du kannst nicht viel auszeichnen.
Um in diesem Heidenheim der spanischen Liga dich für die deutsche Nationalmannschaft zu qualifizieren. Also du hast vorhin von tollen Beratern gesprochen, Tommy, ist das der richtige Schritt für Marc-André?
Ich kann dir aber einen Kniff sagen, also weil du Girona gerade mit Heidenheim gleichgesetzt ganz, hast. Vielleicht wohnt er gar nicht in Girona. Vielleicht wohnt er nämlich auch in einer wunderbaren Touristenstadt, die zwischen Barcelona und Girona liegt. Ich habe mir nämlich gerade die Strecke angeguckt. 1:15 über die AP7 und nach 18 Kilometern liegt die Perle Spaniens, Lloret de Mar.
Kann man auch wohnen.
Ah.
Mit Rufreisen. Der fährt da mit so einem großen Bus und besoffenen Jugendlichen immerhin.
In Girona spielen und in Lloret wohnen, also das wäre doch ein ganz geiler Zug. Also,
ja, also mal sehen. Ich meine, am Ende ist es sogar noch interessant, nur um sportlich zurückzukommen, für alle euch La Liga-Nerds da draußen, die haben ja einige ältere Spieler, einige auch so, ne, Axel Witzel spielt bei Girona, die haben ja ein bisschen Geld, darf man nicht vergessen, hatten ja auch einige Spieler in Anführungszeichen ausgebildet für die City Football Group. Donny van de Beek ist auch dort, der irgendwie bei Man United nichts gerissen hat. Und die haben Tor Livakovic, den kroatischen Nationaltorhüter. Also ist nicht mal gesetzt für Ter Stegen, das am Ende spielen wir wahrscheinlich
auf
schon,
der Bank auch noch.
Weil Girona ist die Schießbude der Liga. Livakovic wird wahrscheinlich dann auf der Bank sitzen, aber wenn er hingeht, ist trotzdem nicht automatisch so, dass er Stammtorhüter wird. Aber da ist schon eigentlich Potenzial da, denn der Erfolgstrainer Michel ist ja immer noch am Start, der auch mit Girona mal auf Platz 3 war in der Liga vor nicht allzu langer Zeit. Die werden da einfach immer nur geradet und dann sind alle Spieler weg, die gut sind. Aber es ist aus meiner Sicht jetzt kein schlechter Schachzug, weil für Nagelsmann wird ja nicht so interessant sein, spielt er jetzt bei Girona oder spielt er jetzt bei Valencia, ist wahrscheinlich egal dann, sondern einfach bringt er Leistung, ist er noch in der Lage, dann ist er dabei. Ist genauso bei Leroy Sané, der spielt bei Galatasaray, wenn er da abreißt, ist er bei der WM wahrscheinlich trotzdem nochmal dabei. Also es ist ja wirklich, es geht rein weg hier für Ter Stegen darum, kann ich an Oliver Baumann nochmal vorbeiziehen und einfach die Nummer 1 Deutschland sein, nachdem ich 20 Jahre drauf gewartet habe.
Aber sag mal, um mal diesen abgedroschenen Begriff Transferkarussell zu bemühen, ne? Ich gehe noch mal ganz kurz zurück zu Ebnu Talib, der jetzt zu Eintracht Frankfurt wechselt. Und bei Eintracht Frankfurt gibt es ja auch noch Jessic Nankamp. Was macht der denn jetzt?
Auf der Bank sitzen? Der hat noch nicht gespielt.
Wechselt also, der jetzt wenig vielleicht gespielt. Wieder zurück zu Hertha BSC per Laie? Ist das nicht die News? Ist das nicht die Headline dieser Folge?
Bist du da an was dran?
Ja, zumindest was in meiner dran? Bubble.
Die Hertha-Wabbel geht da steil, ne? Ja, aber ist ja die Frage, also braucht Hertha einen neuen Stürmer? Man hat Schuler, man hat Thorsteinsson, der nie trifft.
Ja, nee. Wir nennen ihn ja unter uns, wir sind ja hier unter uns, wir nennen ihn ja nicht Thorsteinsson, sondern Hurensteinsson.
Habt ihr noch Gröning?
Den haben wir auch noch. Vielleicht müssen wir das piepen, Konstantin. Das entscheidest du.
Die Redaktion entscheidet das dann später. Das war nicht gepiept.
Das kann dann die Spobis entscheiden, ob wir das senden oder nicht.
Ja, aber
nein,
ich meine,
also, lass uns weniger
noch einen Neuzugang.
Ja, wir brauchen immer einen Neuzugang. Wir haben nicht mal 30 Punkte.
Welche Position möchtet ihr als erstes adressieren? Wir können ja jetzt mal direkt überlegen, wer dann kommen könnte.
Also an euch da draußen, Shoutout. Wenn ihr jemanden kennt, der auf der linken und auf der rechten Schiene Verteidigerposition spielen kann und uns zum Aufstieg schießen kann, sagt gerne Bescheid, meldet euch bei nico@snf.com. So.
Was habe ich jetzt damit zu tun?
Du musst das verhandeln dann. Wir gratulieren außerdem auch, es ist ja auch eine Winterpausenfolge. So, in der Winterpause spielt ja nur die Premier League, deswegen gratulieren wir natürlich auch Florian Wirtz zum ersten Tor für den FC Liverpool im Trikot der Jürgen Klopp Gedächtnismannschaft. Was ihr jetzt nicht seht, wir klatschen jetzt alle. Das ist
doch schön. Wisst ihr, was das erste war, was er gemacht hat?
Das Wappen geküsst. Natürlich. So, also ich habe mich gefreut, lustigerweise, weil wir vorhin über Nationalmannschaft gesprochen haben, ich kann mehr Patriotismus entwickeln für deutsche Spieler im Ausland als für die deutsche Nationalmannschaft. Also immer, wenn ein deutscher Spieler trifft oder gut spielt, freue ich mich total.
Ich ganz gerne, Konstantin, ich habe wirklich eine Sympathie für Florian Wirtz bei Liverpool und würde mich wirklich freuen, wenn der es da schafft. Also gar nicht, weil der, ich meine, das ist ja auch nicht das intellektuelle Hochreck, was man von dem immer hört in Interviews. Aber ich finde den trotzdem unsympathisch, ne? Und der ist halt einfach auch, der macht sich auch nicht größer als das, was er ist, nämlich ein verdammt guter Kicker. Und da geht es mir auch gar nicht so, oh, der muss jetzt eine tolle Rückrunde reden, damit der bei der WM top performt. So, das ist mir dann alles auch zu weit weg. Ich freue mich wirklich, wenn der in Liverpool gut spielt. Genauso wie ich mich für Waltimate freue, wenn der in Newcastle gut spielt. Das irgendwie, weiß ich nicht. Mag ich beide.
Woltemade zockt ja auch geil dort.
Ja, Woltemade, ich meine, der lässt immer die klarsten Chancen lässt er ja immer liegen. Das ist das Witzige. Also im Strafraum, wenn er angespielt wird, lässt er liegen. Aber dann aus der Drehung 12 Meter komplett in die Angel gegen drei Verteidiger. Nochmal kurz zu Wirtz. In Deutschland kommt er da immer nur an, er hat noch kein Tor geschossen, hat nur einen Assist gemacht. Also Wirtz war in vielen oder in einigen Spielen von Liverpool der beste Spieler auf dem Feld. Der hat nur auch teilweise, es gab Partien, da hat Liverpool 0-3 verloren am Ende, da hat er 5 Schussvorlagen gegeben und es waren alles 5 hochprozentige, wurden einfach liegen gelassen. Halt klar, ja. Kannst du dann keine Score machen.
Und gleichzeitig, Konstantin, du wirst das wissen, ich habe es auch sehr detailliert verfolgt, gleichzeitig hat er ganz oft die Situation, dass er perfekt steht, aber den Ball nicht bekommt.
Das
also
auch.
So, dass er ihn nur noch reinschieben muss, aber dann irgendwie, wie heißt er? Salah, ihn dann einfach nicht querlegt oder irgendwie sowas, weil auf dem Papier hat Florian Wirtz tatsächlich mit die besten Werte vom FC Liverpool.
Ja, also der hat auch meistens mega geil gespielt, Nico.
Willst du damit sagen, Tommy, dass Florian Wirtz für die Enthauptung von Mo Salah in Liverpool verantwortlich ist?
Wurde der enthauptet? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Nee, erst beim Afrika Cup, haben wir doch gesagt.
Vom Trainer quasi so. Enthauptet und dann im Prinzip aber nochmal zurückkommt. Er hat sich ja schon verabschiedet. Er ist ja schon einmal durchs Stadion gelaufen. Also hat Florian Wirtz quasi ausgelöst, dass Mo Salah Liverpool verlässt.
Ne, ich kann mir schon, pass auf, du sagst das jetzt so mit einem Schalke im Nacken. Ja? Ich glaube schon, dass natürlich ein Arne Slot sich sagt, na pass mal auf, ich habe jetzt hier viel meines Erfolgs an diesen Transfer geknüpft, ja, ich habe diesen Transfer hier sozusagen Green Light gegeben, der war sehr, sehr teuer, die ganze Premier League spricht drüber und Salah, du dumme Sau, du spielst den Ball halt nie quer, ja, so jetzt steht mein Transfer hier scheiße da, weil ich sehe ja auf dem Papier, dass der richtig geil ist, also dass das vielleicht durchaus schon auch nochmal intern irgendwie ein Gesprächsstoff ist, so in, aber eher so im Rahmen des Trainerbüros, das kann ich mir schon vorstellen, um ehrlich zu sein.
Ich meine, Salah hat schon abgebaut, ne? Also ist mal, ich meine, er ist immer noch ein geiler Fußballer, aber ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste. Letztes Jahr hat nochmal einen richtigen Push gehabt, aber es gab auch ein paar Leistungen diese Saison, jetzt mal abseits von Florian Wirtz und wie auch immer. Ich meine, Salah war ja teilweise mit Rakpo zusammen immer noch die Flügelzange. Er war einfach nicht gut. Also er war einfach nicht gut. Und es ist natürlich immer schwer, bei so einer Legende anzusetzen, zumal der hat wahrscheinlich das größte Social-Media-Following von allen Fußballern nach Messi und Ronaldo weltweit. Also Salah ist einfach, das ist ja auch, das darf man nicht vergessen, ist auch im globalen Islam einfach eine Koryphäe oder eine Identifikationsfigur. Also er hat mega viele Follower weltweit und es gab ja einen riesen Backlash so auf Social Media, als Liverpool dann mehr oder weniger so angedeutet hat, wir nehmen den nicht mehr mit und der muss gehen. Ich meine, die können sich da gar nicht vor Negativnachrichten retten, aber an sich hat er auch nicht mehr so gut gezockt und es ist ja bei vielen Fußballern so, dass dann irgendwann der Abgesang kommt, ne? Oder vielleicht jetzt irgendwie nach Saudi-Arabien geht oder sowas. Klassiker. Oder nach Italien, das reicht meistens auch nochmal.
Bevor ich den Abgesang auf diese Folge hier mache, ne? Denn wir sind schon in der XXL-Version dafür, dass wir nur kurz über die Winterpause quatschen wollten. Kai, du als begnadeter Gamer, hast du dir eigentlich schon Hast du dir dein Netflix-Account? Ja, genau. Hast du dir schon Netflix-Account angelegt für den neuen FIFA-Titel, der da kommen wird?
Nee. Aber ich hatte auch bisher keine Leidenschaft für das alte FIFA oder EAFC, wenngleich dem man natürlich nicht seine kulturelle Daseinsberechtigung absprechen kann. Also das, glaube viele, für viele ist das cool und ich habe da auch kein Problem mit. Aber so FIFA-Zocken war nie so meins. Ich habe aber tatsächlich auch mal da reingeguckt, wie so die Strategie sein soll. Also die FIFA hat ja quasi nicht mehr die Lizenz an EA gegeben, wahrscheinlich immer schon mit dem Hintergedanken, dass sie ihr eigenes Game machen wollte zur 26er WM. Das haben sie jetzt, so wie man lesen kann, mit einem No-Name-Studio, Delphi, gemacht. Das Spiel ist noch nicht raus, wird aber nicht konsolenfähig sein oder PC-fähig, sondern man spielt es auf dem Fernseher über den Netflix Games Account, höchstwahrscheinlich mit dem Handy als Controller oder alternativ nur mobile. Und alles, was ich höre, klingt danach, dass das ein irrsinniger Rohrkrepierer ist und auf gar keinen Fall eine Alternative für EAFC oder das alte FIFA. Und dann haben sie, glaube ich, mit Zitronen gehandelt.
Das Interessante ist ja, Tommy, du bist ja auch ein begnadeter FC26-Zocker, ne?
Ja, also ich würde mal das begnadet streichen, aber ich bin FC26-Zocker, ja.
Also kannst du auch wahrscheinlich bestätigen, dass das jetzt kein Spiel, wo du einfach so reinkommen kannst, sondern du musst schon wissen, was du tust, wenn du selbst mit durchschnittlichen Amateuren FC spielen willst, damit es überhaupt irgendwie Sinn ergibt, sich damit an die Konsole zu stellen, ne?
Ja, also ich glaube, wenn du jetzt deine ganze Jugend lang die diversen FIFA-Spiele gespielt hast, dann kommst du da auch recht schnell rein, ja? Also ich kann nur kurz daran erinnern, mein erstes FIFA-Spiel war, glaube ich, FIFA 96, kann das sein?
Hast du während der WM gespielt?
Habe ich, ja, das gab es damals noch als CD-ROM.
CD-93 ging es los.
Ja, ich glaube, mein erstes war FIFA 96 und dann gab es natürlich auch immer da schon die Verschmelzung mit Musik und Fußball, ne? Die Soundtracks, so Song 2 und so, das war natürlich immer geil. Insofern, ich habe jetzt meinen persönlichen EAFC-Meilenstein erlebt. Es gibt eine Neuerung, die finde ich sehr geil. Da gibt es jetzt quasi so die Classic-Teams der Ligen oder der Mannschaften. Also es gibt dann so die Best-of-Bundesliga, da kannst du dann mit JJ Okocha spielen oder irgendwie sowas. Ganz geil. Und gleichzeitig habe ich das erste Mal gegen meinen Sohn verloren und ich habe so gut gespielt, wie ich kann. Und ich hätte gedacht, dass dieser Tag niemals kommen würde. Und er kam dann doch ein bisschen eher, weil mein Sohn ist 8.
Ja, das beste Alter. Okay. Also
so viel zu begnadet.
Wollte ich gerade sagen, das ist erschreckend früh, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also darf man was anprangern hier? Also als jemand, der ja nach der Schule immer Freitagnachmittag illegale Pro Evolution Soccer oder FIFA-Turniere organisiert hat, ich glaube, das ist mittlerweile als verjährt.
Hattest du auch immer den Bundesliga-Patch, wo dann so für Pro Evo,
ja,
wo du dann
natürlich
so die echten Namen und Trikots hattest? Da gab es ja echt so Nerds, die das zusammengestellt haben.
Das ist richtig. Oder den einen Sommer, als ich eine Oberschenkelverletzung hatte und im Sommer nicht mittrainieren konnte, habe ich einfach das selber gemacht, weil ich halt Langeweile. Ich saß eh zu Hause, konnte eh nichts machen.
Du warst das.
Rechtes Bein oben und dann ging es los bei Pro Evolution Soccer. Übrigens, Shoutout auch an FIFA 97 für den Gameboy. Habe ich mir ein paar Jahre danach dann irgendwann geholt. Habe ich sogar hier noch. Also FIFA 97 hier. Das ist mega. Mega. Bestes Gameboy-Spiel aller Zeiten.
Hat er echt gerade in die Kamera gehalten.
Ja, natürlich. Das ist FIFA 97 von Gameboy.
Gameboy-Spiel, wo hast du das denn her?
Ich habe einen Gameboy natürlich auch immer auf Reisen dabei. Shoutout zu Gameboy, immer noch Originals. Aber in jedem Fall, warum müssen eigentlich alle geilen Fußball-Videogame-Franchises gegen die Wand gefahren werden? Also Anstoß, irgendwie tot. Dann gab es den EA Sports Fußballmanager, wo man die Stadien bauen konnte und so weiter, wo man irgendwie Wilhelmshaven in die Bundesliga führen konnte, auch tot. Dein Pro Evolution Soccer ist auch nicht mehr das, jetzt PS Online quasi ist auch nicht mehr das, was es mal war. Und FIFA, was dann irgendwann wieder besser war als Pro Evolution Soccer, so irgendwie 2012 oder so, ist auch tot. Was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß?
Ist das tot?
Was? Nee, und da komme ich halt mit einer interessanten Anekdote.
Ja,
die Kenner unter euch wissen, dass ich bestimmt über 10 Jahre lang mit EA Sports immer so Turniere gemacht habe und natürlich mit vielen Menschen mich auch über dieses Spiel unterhalten habe und auch immer über die Wege drumherum und Pro Evolution Soccer und der Versuch und wie du gegen die, ob das Marktanteile verändern wird, wenn, ne? der Gegner kommt und so. Und bisher war es immer so wie so ein riesengroßer Tanker, an dem die kleinen Reisschüsseln immer dran zerschellt sind. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass, was Kai schon richtig angedeutet hat, dass auch dieser Versuch scheitern wird.
Ja.
Weil das Spiel, und das muss man ja EA dann auch mal sagen, einfach 30 Jahre Erfahrung hat, ein Fußballspiel zu machen für eine Konsole. Und das, ich weiß nicht, hat irgendjemand von euch schon mal auf Netflix Spiele gespielt? Und wenn man sich anhört, was Infantino dazu sagt, einstiegsfreundlich, ja, für jedermann zugänglich, bla bla bla, das wird halt kein FIFA, wie die FIFA-Spiele früher waren. Es wird halt ein Handy-Fußball-Game, wie du wahrscheinlich
ein Moorhuhn, ein Moorhuhn schießen.
Fünf andere, ja, hast. Aber es kann gar nicht in den Krieg ziehen gegen FC. Und das, was EA da seit 30 Jahren aufbaut.
Vor allem hat EA halt, glaube ich, 2000 Entwickler und Delphi Studios 30 bis 50, glaube ich. Und das wird sich definitiv in der Experience für die Spieler halt niederzeichnen.
Und, ne, auch Experience, also ganz klar, ich meine, wer in ernstzunehmendes, muss also Madden, NBA, 2K oder eben FIFA oder whatever oder NHL, wer das zocken möchte, egal ob auf PC oder auf Konsole, du brauchst einen Controller. Also entweder einen Xbox-Controller, ja, für Xbox oder PC, wie ich es mache zum Beispiel, oder eben PS, whatever, also es geht nicht anders. Also, sorry, der ganze andere Quatsch ist einfach, das nimmt niemand an, der das ernst zu nehmen zocken möchte. Also, das kannst du einfach knicken, mehr oder weniger.
Übrigens, ja, wobei, ich erinnere mich gerade, ich habe jetzt, ja, gerade wieder meine Finger so auf die Tastatur gelegt. Früher, ja, ASD, genau, ne, das war das irgendwie, glaube ich, aber Flanken, WASD, genau. So geil, stimmt, das habe ich jetzt wieder direkt drin. Auf Tastatur zocken kann ich auch noch.
WASD war die Steuerung.
Ja, ja, ist auch die Steuerung natürlich bei allen möglichen Ego-Shootern noch. Shoutout an meine Counter-Strike-Crew. Übrigens, bestes Gameboy-Fußballspiel, was es früher gab, Matthias Sammersocker. Kennt das hier noch jemand?
Nein, oh Gott. Das ist ich. Nee. Also ich weiß noch, nee, das beste Spiel, das hat mich geprägt, Super Nintendo International Superstar Soccer Deluxe. So war das auch das Intro immer. Das war großartig.
Meins war, kennt ihr Sensible Soccer?
Sensible Stahl. Soccer?
Sensible Soccer, das war meins.
Das war mit klassischer Musik oder was?
Nee, bevor FIFA gekommen ist, konntest die echten auch unter den Zuhörern
werden wissen.
Muss man sich, ja, genau, vor dem Spiel erstmal eincremen.
Da ist erstmal dumme Regenbogenbinde gespielt, zarte, das Ganze. Aber was war eigentlich das beste Pro, also habt ihr Pro Evolution Soccer mal gezockt? Weil was war da?
Ja, ich hasse Pro Evolution Soccer.
Ich hab das Nein, das war eine Zeit lang was die bessere Simulation.
Ja, viel besser.
Genau, das ist die Scheiße, die dir auch Leute erzählen, die sagen, kauft ihr mal ein Android-Phone, das ist besser. Kannst du noch selber, aber Dinge.
Da liegst du falsch.
Das ist Pro-Evolution-Zocker.
Ich verstehe total, was du sagst, und ich gebe dir da auch recht, aber es war tatsächlich irgendwann, als ich noch nicht geblendet war von diesen ganzen Statussymbolen, war es schon geiler. Das einzige Problem war halt, dass Klinsmann dann Klintermann hieß. Ja. Und das hat natürlich immer so ein bisschen genervt. Weil
warum
es ist schon
spielst du so ein Spiel, weil du mit Klintermann spielen willst oder weil du mit Klinsmann spielen willst?
Nee, damals ging es hauptsächlich darum, und ich meine, ihr kennt das bestimmt auch noch, seinen besten Freund zu demütigen. Auch immer, wenn man ein Tor gemacht hat, den dann so angefasst hat, haben die gesagt, ohne anfassen. Die wurden plötzlich auch richtig eklig.
Das waren die Zeiten, wo du deine Computer auch noch selber zusammengeschraubt hast, ne?
Ja, genau. Ja, voll. Logisch. Und wir haben uns tatsächlich auch immer gesagt, alles, was hier jetzt gerade gesagt wird, zählt später nicht. Und es war durchaus so, dass danach auch ein bisschen schlechte Stimmung im Raum war, wenn jetzt einer gewonnen hat und der andere. Und dann war der Abend auch ein bisschen im Arsch. Also so ernst haben wir das genommen.
Aber rein von der Physik her, also wirklich, ich meine, ich war FIFA-Train und dann kam eigentlich der Pro Evo 6 oder Pro Evo, es war der, was wo John Terry vorn drauf war aus meiner Sicht. Das war von der Physik her einfach das Beste. Die Freistöße, die du da schießen konntest.
Oh, ich bin eingeschlafen.
Ja, ist okay, Nico, du wurdest auch von EA bezahlt. Weißt du, wie er
Nico
nicht?
Nico sagt,
wie
ist halt nicht? Kein iPhone. Ist halt kein iPhone.
Ja, ist halt kein iPhone.
Weißt du, Pro Evo, da herrschen richtige Standards. FIFA wurde von kleinen Kindern zusammengeschraubt. Oder so.
Ja, ist auch so.
Komm, wir hören jetzt mal auf mit dem Genörde hier. Nochmal mit einem letzten Funfact und dann übergebe ich an Nico oder ein letztes Quiz, Entschuldigung. wo wir gerade über EAFC geredet haben, das ist ja jetzt auch Teil der, ich glaube, Lizenzierungsauflagen für die erste und zweite Bundesliga, dass man quasi ein EAFC, ein E-Football,
E-Football ist Konami, also ein E-Sports-Team, was in der VBL antritt auf der und EAFC spielt.
Außer Union, die weigern sich.
Das wäre nämlich jetzt die Frage gewesen. Ah. Es sind nämlich nur 35 Sorry. Vereine, die das machen. Und einer weigert sich standhaft und muss dafür löhnen. Kurzer Funfact, die 35 machen das übrigens auch, weil sie quersubventioniert werden von der DFL und dafür Geld bekommen. Aber wenn man es nicht macht, muss man Geld zahlen. Und das ist, wer lässt sich nicht vom Westen kaufen? Eisern Union.
Absolut. Sorry, da habe ich dir jetzt die Pointe weggenommen.
Ja, ist nicht so schlimm. Also, ich wollte mal aus dieser Game-Ecke raus.
Nee, die ich weiß, ich hab da ja Insights. Es ist tatsächlich auch einfach nur Dirk Zingler, der sagt, nö, kein Bock. Machen wir nicht. Das ist wie Mario Basler, der in diesem Camp gesagt hat, Punktrechnung vor Strichrechnung, das hätte es bei uns damals nicht gegeben. Nee, das glaube ich nicht rein.
Winterpause, merkt ihr, ist auf jeden Fall eine Sache, die kann ausarten. Wir werden, wenn wir uns das nächste Mal hören, alle schon wieder mitten im Ligastress sein. Es wird wieder knallharte Themen aus der Fußballindustrie geben und auch Dinge, die vielleicht uns emotional etwas anders anfassen als ein Afrika-Cup, den wir alle nicht gucken, oder Transfers von Zweitligaspielern, von denen wir nicht genau wissen, ob sie in einem halben Jahr nicht schon längst wieder bei PSG spielen. Wir wollen aber... Und es ist ja quasi, das müssen wir ja da, Konstantin, auch bei der VÖ sehr drauf achten. Wir haben ja eigentlich gesagt, wir machen eine 2025 Ende-Folge mit Forecast. Das heißt, das muss ja eigentlich die erste Folge im neuen Jahr sein. Ich muss mich selber korrigieren von vorhin. Das heißt, eigentlich darf die erst am 1. Januar rauskommen. So.
Das hat mir ja der Chefredakteur, der anonyme Chefredakteur von Schöner Fußball nochmal vorhin aufs Ohr gesagt.
Ja, genau, das auf sehr gerne dafür, weil dann schließen wir nämlich nicht, sondern eröffnen das Jahr mit einer Anekdote aus einem britischen Gerichtssaal.
Muss ich das jetzt auf Englisch vorlesen?
Na klar, natürlich.
Ja, schon, ne? Sonst geht der
Gag
ja
Schulenglisch, hau raus, die Scheiße.
Bitte mal, ja. Bitte mal. Stellt euch jetzt romantisch, ihr wollt euch fürs neue Jahr Dinge vornehmen.
Wir brauchen eigentlich eine Musik, die unterlegt wird.
Konstantin,
so.
Kannst du so klassische Musik, so ein bisschen Cello oder Bratsche darunter legen?
Was habe ich sonst? Schön.
Machen wir in der Post-Production.
Ich habe noch was.
Nee, also, es hat sich folgendermaßen zugetragen. Das musst du ausmachen, das irritiert
das
mich.
Das ist hart.
London. A 15-year-old boy stunned a London courtroom after refusing to live with every family member the judge suggested, claiming his parents, aunt and grandparents had all beaten him. With no relatives left to place him with, the judge asked who he wanted custody from. The boy calmly replied, Chelsea FC. They can't beat anyone. After checking legal guidelines, the judge granted temporary custody to the team.
Okay. Oh, herrlich.
Es hat sich so zugetragen. Ja.
Es hat sich 100% so zugetragen.
Weiterer
ganz
Leitspieler
bestimmt.
Von Chelsea.
Ich sehe jetzt so Jonathan Frakes vor mir, der so sagt so, und genauso, glauben Sie, wir haben Sie verarscht? Nein, genauso hat es sich zugetragen in den frühen 1600ern in Northwest Virginia.
Oh, und in herrlich. Diesem Sinne, das war Schöner Neuer Fußball. Wir hören uns wieder, versprochen. Bis dann, gute Nacht.
Gute Nacht.